Hallo liebe mutige Tunnelerkunderinnen und liebe Immer-Cola-Verschütterer. Willkommen zu einer neuen Episode des 3-Fragezeichen-Bücher-Podcasts Das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny, ich hoffe, du hast genug zu trinken für diese Folge parat.
Ja, habe ich allerdings. Man ist gleich vorbereitet. Denn wir werden noch erfahren, wie wichtig das ist, in bestimmten Situationen wirklich viel Trinken dabei zu haben.
Genau, und damit mir nicht jetzt schon die Zunge am Gaumen klebt, ich habe mir hier auf jeden Fall schon mal eine Flasche Wasser hingestellt. Besser ist das.
Sehr schön, du hast wenigstens Wasser, ich habe Kaffee. Prost.
Prösterchen. Ja, solange wir nicht direkt mit Alkohol anfangen, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Wie geht's dir?
Ja, sag mal lieber nicht, dass mein Gläschen Wein auch bereitsteht. Aber später. Oh, Katrin, wie geht's dir? Ich freue mich, dass wir uns wieder sehen und hören. Und wir haben ja noch was ganz Besonderes zu erzählen. Und eigentlich werden die erste halbe Stunde wird wahrscheinlich erstmal.
Genau, wir haben nämlich einen gemeinsamen Drei-Fragezeichen-Moment, eine Premiere in unserem Podcast. Aber ich könnte sagen, dass ich vielleicht einen Peter Shaw-Moment hatte oder einen Bist der Bestie-Moment in der vergangenen Woche. Ich habe Pflaster im Gesicht. Mein neues Fahrrad ist mir entgegengesprungen beim durchs Treppenhaus tragen. Also es war an sich von vorn bis hinten eine Schnapsidee. Niemals ein Fahrrad rückwärts die Treppe runtertragen und auch nicht, wenn schon eine Gepäcktasche hinten dran ist, wegen Unwucht und so. Und naja, und wenn man doof ist, kriegt man halt ein Fahrrad an den Kopf oder ans Auge. Und jetzt weiß ich, wie in einem guten Boxerfilm, das blutet wirklich wie Sau. Also ja, und dann haben sie es aber noch mit Menschenkleber dann im Krankenhaus geklebt. Und also es geht mir gut, alles in Ordnung. Aber ich habe jetzt so eine etwas verkleisterte Augenbraue und kann wahrscheinlich, wenn es runter ist, irgendwie toll mit so einer Narbe irgendwie an der Augenbraue angeben in ein paar Wochen.
Vor allen Dingen ist es bei dir links, ne?
Rechts.
Ach doch, rechts. Ich habe die nämlich auch rechts. Mensch, da sind wir ja Zwillinge.
Ja, guck mal, nicht nur Hosen, nicht nur Hosenschwestern, sondern auch Augenbrauen-Narben-Zwillinge.
Narben-Zwillinge und Hosenschwestern. Ja, warum sind wir eigentlich Hosenschwestern? Das müssen wir vielleicht auch noch erzählen.
Da kommen wir zu unserem gemeinsamen Drei-Fragezeichen-Moment.
Ja, denn wir haben es endlich getan. Ja, nachdem wir jetzt wirklich uns, Gott, 2 Jahre kennen, den 9. Podcast jetzt gerade aufnehmen, haben wir es jetzt echt geschafft, uns endlich mal persönlich zu treffen.
Ja, so mit anfassen und so, mit in den Arm nehmen und herzen und
aber
drücken
so
und so.
Richtig, und wir haben uns wirklich richtig kennengelernt, wenn wir dann auch nochmal unsere Unterkunftsrevue passieren, aber.
Das stimmt, also wir haben uns in Aachen getroffen. Das ist jetzt nicht die Mitte, sondern das ist ein ganzes Stück weiter links, besonders für Jenny auf der Karte. Aber wir haben uns da für eine Party getroffen, wir sind eingeladen worden und dann haben wir gedacht, ach, dann können wir uns ja auch ein Hotelzimmer zusammennehmen. Und ja, aus dem Hotelzimmer ist dann Airbnb-Zimmer geworden, irgendwo in einem ganz schnuckligen Aachener Stadtteil im Keller. Und da hatten wir dann ein großes Bett für uns und ein gemeinsames Badezimmer. Das Badezimmer hatte allerdings nur einen Vorhang. Also achtet bei euren Unterkünften vielleicht drauf. Sowas gibt es ja auch bei Hotels mittlerweile, dass es irgendeiner sehr schick findet, dass Badezimmer plötzlich mitten im Raum sind mitunter.
Ja,
ohne Türen.
Und aus Glas teilweise. Ne? Mit Glasschiebetür hatten wir auch schon in Konstanz. Mhm. Aber der Vorhang, das war nochmal echt next level. Also das war ja wirklich ja. Also wenn, dann haben wir uns halt gleich richtig kennengelernt, aber.
Genau, also die Jenny weiß jetzt auch, wie ich meine Zahnpasta ins Waschbecken spucke zum Beispiel und so. Und aber ich meine, gut, auf sowas wäre ich jetzt so nicht gekommen. Bei Hotels achte ich mittlerweile wirklich drauf, dass ich mir genau die Fotos angucke und genau auf die auf das Schriftliche gucke, weil gerade wenn man jetzt nicht vielleicht mit seinem Lebenspartner da unterwegs ist und selbst dann, ich glaube, ich hätte eigentlich so Badezimmer, so Toilette und also so, ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen komisch konservativ, aber irgendwie finde ich, da ist es auch mal schön, so eine Tür hinter sich zuzumachen.
Richtig, also da gibt es auch Grenzen tatsächlich, aber nichtsdestotrotz, es hat überhaupt nichts dergleichen, also irgendwas ausgemacht, es war einfach ein bombastisches Wochenende mit vielen, vielen tollen Momenten und Ereignissen und Gesprächen und Kennenlernen vieler toller Menschen.
Ja, wir waren nämlich beim Stefan zu Gast von Recherche und Archiv und der Sebastian war auch da, den haben wir dann auch in echt kennengelernt und so. Und wir haben dann auch, also wenn, dann machen wir es halt auch richtig groß. Wir waren nämlich auf einer Kostümparty und waren natürlich alle kostümiert. Und da haben Jenny und ich uns auch richtig Mühe gegeben.
Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht, das überlege ich jetzt, aber eigentlich haben wir unseren Teaser ja schon losgelassen. Den habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr die Folge jetzt hört. Aber da sinniere ich jetzt gerade drüber, ob man nicht das eine oder andere Schmankerl vielleicht von diesem Wochenende da nochmal mit in die Welt schickt.
Ja. Das ist eine gute Idee. Vielleicht, weil so zur aktuellen Folge ist mir jetzt noch gar nichts Lustiges für den Teaser eingefallen. Dann, ja, kriegt ihr vielleicht ein paar lustige Fotos von uns und dann könnt ihr raten, wer wir sind oder so, weil wir ja alle kostümiert waren. Ne?
Genau, das wäre auch nicht schlecht.
Genau, dann hat das einfach mal nichts mit der Folge zu tun, sondern einfach nur mit uns und unserem Drei-Fragezeichen-Moment und von denen es ja, wie Jenny sagte, ganz viele gab und Aachen ist wirklich eine schöne Stadt. Wir haben zum Beispiel auch zusammen Absinth getrunken. Das war auch toll. Eine sehr spannende Erfahrung, so dieses ganze Prozedere und so. Und es ist nicht bewusstseinserweiternd, was man immer so denkt. Unser Kellner hat uns erzählt, erst ab der 6. Flasche. Und so weit haben wir es dann nicht kommen lassen.
Nee, so mutig waren wir dann doch nicht. Aber es war witzig, weil wir haben es ja alle noch nicht gemacht gehabt. Und für uns war es erstmal auch für uns alle speziell. Aber man hat so gemerkt, je mehr man da so genippt hat und je länger man saß, umso angenehmer wurde es tatsächlich.
Was erstaunlich war, weil beim ersten Schluck haben wir uns alle angeguckt und jeder von uns hatte eine andere Sorte Absinth, nachdem wir uns vorher erstmal schlau gemacht haben, wie was funktioniert und so. Und also das schmeckte uns allen so gar nicht. Das schmeckt halt schon wie Medizin. Und als der Kellner mich fragte, mögen Sie denn Anis? Und ich so, nee, eigentlich gar nicht. Ah ja, okay. Also wenn ihr Anis mögt und Wermut und so, dann ist es genau das für euch. Und aber so das ganze Prozedere war ganz gut. Und irgendwann schmeckte es auch gar nicht mehr so nach Medizin.
Genau, also man hat sich dann irgendwann dran gewöhnt, da war es eigentlich ganz nett. Aber vielleicht hat es auch die Gesellschaft gemacht.
Ich glaube
also
auch.
Und ganz größtenteils.
Also das bestimmt. Und die Umgebung war halt auch hübsch. Diese Bar war halt auch so lustig eingerichtet, so ein bisschen Jahrhundertwende, 20er Jahre.
Die Toilette war ein Bücherregal. Wie geil ist das denn bitte?
Ja, sie war hinter dem Bücherregal.
Also hinter dem Bücherregal,
das klingt es, als wolltest du ins Bücherregal.
Ja, nee, das stimmt. Nee, man konnte das Bücherregal so rausklappen, wie in so einem Geheimgang. Es war eigentlich so für alle Geheimgänge-Nerds, die wir ja nun durch die drei Fragezeichen ja auch sind. Ja, wow, das war richtig cool.
Und ich glaube, jetzt, wo du sagst, ich habe das nicht fotografiert, das ist ja auch wieder...
Ich habe das auch vergessen. Ja, ich habe mich im Nachhinein auch geärgert, weil da auch eine liebe Freundin, liebe Grüße an der Stelle an Maren, die ja auch total, so Geheimgänge und tolle Orte irgendwie ja auch total mag. Und eigentlich wollte ich für sie auch ein Foto machen und ich habe es vergessen.
Also wenn ihr mal in Aachen seid, diese Absinthbar lohnt sich auf jeden Fall und auch dieses ganze Gemache drumherum, also man bekommt was auf den Tisch, das heißt, wie hieß das, nicht Fontaine. Fiole? Fontaine. Genau, das ist so eine Glasvase mit einem Deckel drauf und dann waren da vier kleine silberne Hähne dran und da in der Fontaine war Eiswasser und dann konnte man sein Absinth in einem sehr hübschen Glas unter seinen Wasserhahn stellen. Dann gab es noch einen sehr schönen ziselierten, lustigen Löffel mit Löchern. Da legte man dann einen Zuckerwürfel drauf und dann tropfte das Eiswasser über den Zuckerwürfel in den Absinth. Dann wird es unten trüb. Nach einiger Zeit, dieses Eiswasser trübt das dann. Kennt man vielleicht auch vom, wie heißt das Französische noch? Pernod zum Beispiel, glaube ich. Und wenn man dann so meint, man hat die richtige Mischung, weil pur sollte man das nicht trinken, das ist sehr hochprozentig. Wir hatten einen am Tisch, der Sebastian, der Absinth von ihm hatte, 89,9. Also danach kommt eigentlich nur noch so Waschbenzin, glaube ich, oder so.
Genau.
Aber meiner hatte ja auch den hübschen Namen Herr der Frösche.
Das sah auch so aus.
Ja.
Tümpelgrün.
Genau, also alles war auf jeden Fall grün, aber wir hatten unterschiedliche Grüntöne und also wie gesagt, also es war auf jeden Fall ein Erlebnis, kann man mal machen und ja. Und dann nicht mehr mit dem Auto nach Hause fahren, sondern mit dem Bus oder zu Fuß oder so. Nee, das haben wir auf jeden Fall gemacht und dann haben wir auch noch Aachen ein bisschen bereist. Jenny hat sich ein neues Drei-Fragezeichen-Buch gekauft in meiner Gegenwart.
Ja, das stimmt und es wird aber nicht verraten, welches das ist, weil wir das noch dran nehmen. Das war ja nicht ganz uneigennützig.
Genau, also
gelesen
eigentlich
habe ich es aber schon tatsächlich, ja. Das muss ich kann ich schon mal verraten. Ich habe es gleich gefressen.
Sehr gut. Ja, und dann war es auch schon wieder vorbei nach 2 Tagen. Also seitdem vermisse ich dich auch ganz arg.
Ja, das geht mir genauso. Also das war irgendwie so, wo man dachte, das könnte man auch jede Woche machen, wenn uns die Entfernung nicht so
ja.
trennen würde.
Das aber vielleicht immer. Kommt das ja irgendwann, vielleicht ist das ja mit dem Beamen nur so ein Fingerschnips entfernt. So, die Zukunft ist ja so nah. Und wir sollten vielleicht noch auflösen, warum wir jetzt Hosenschwestern sind. Es hat zwischendurch auch immer mal geregnet und dann mussten wir gezwungenermaßen shoppen.
Oh.
In der Aachener Innenstadt, weil sonst wären wir ja komplett nass geworden. Mhm. Und dann waren wir halt auch in einem Laden und da haben wir dann die gleiche Hose anprobiert, in der gleichen Farbe. Und ich habe erst ein bisschen gefremdelt und dann hast du mich aber überzeugt und mittlerweile finde ich die bombig.
Ja, das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Hast du die Weste schon getragen?
Ja, schon zweimal. Yes. Genau, ich habe mir eine sehr lustige Weste gekauft, die Jenny ganz scheußlich fand, aber sie hat so einen Look, also ist jetzt nicht so eine alte Frauenweste, die man so im Garten anzieht, sondern sie sieht ein bisschen aus wie eine Rettungsweste.
Also, aber noch in schön, muss man ja noch sagen. Also wenn man es mit der Rettungsweste vergleicht, dann ist sie natürlich noch etwas schöner, aber trotzdem
ja,
war sie halt
sie ist blau.
Sehr rettungswestig.
Weil sie halt sehr tuffig ist. Also da fehlt jetzt eigentlich nur noch so eine Flöte und wenn dann der Tanker untergeht, dann ich bleibe übrig, so mit meiner Rettungsweste. Aber ich fand das halt toll. Ich finde immer Sachen toll, die mehr als nur eine Sache können und man konnte diese Weste umdrehen. Also entweder trägt man die schwarze Seite nach außen oder diese leuchtend blaue Seite und irgendwie fand ich die so witzig, ich glaube auch, weil du die so scheußlich fandest, habe ich gedacht, ach komm, du darfst mit nach Hause fahren. Und ich glaube, so auf dem Fahrrad passt auch gut zur Farbe von meinem Helm. Ich bin heute wieder gefahren, diesmal ohne Verletzung und diesmal auch mit Helm.
Sehr gut. Ah, oh, siehst du, sehr schön. Hast du keine Helmaufgabe? Also gut, du warst ja auch noch,
Ich war ja noch im Treppenhaus. So.
Da hat man ja auch tendenziell keinen Helm auf, wenn man ins Treppenhaus geht, ja.
Ich glaube, selbst der Helm hätte nichts geholfen, weil das Fahrrad ist mir, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe da auch so eine kurze Erinnerungslücke. Oh, ich glaube, das Fahrrad ist einmal so aufgedotzt und mir entgegengesprungen. Und dann habe ich den von unten den Lenker halt vor die Augenbraue bekommen. Aber ich bin danach auch noch Fahrrad gefahren und wir haben noch gegrillt. Und erst als ich nach Hause gefahren bin, habe ich dann mit meinen Freundinnen besprochen, da ich ja so nah sowieso hier am Krankenhaus wohne, dann gehe ich einfach noch mal kurz in die Notaufnahme. Wenn da jetzt nicht gerade irgendwie ein Massenunfall war und die haben irgendwie alle Hände voll zu tun, dann setze ich mich da hin und warte, ob die mir da nicht mal einen Blick drauf werfen können. Mhm. Und das war vielleicht ganz gut, weil da habe ich jetzt halt so diese Profi-Stripes halt hingekriegt.
Ja,
und Menschenkleber.
Das klingt furchtbar.
Also. Nein, aber die Ärztin war ganz begeistert und meinte, das können wir kleben. Und ich so, aha, was haben Sie denn da, so 5-Sekunden-Kleber? Ja, sagt sie so ungefähr, für menschliches Gewebe.
Menschenkleber, das klingt schon irgendwie ein bisschen gruselig, aber
ich glaube, im Endeffekt ist es das Gleiche. Also ich meine, jeder, der schon mal Erfahrung mit Sekundenkleber gemacht hat, weiß, dass es am besten auf Haut klebt. Also jetzt nicht an so einem abgebrochenen Absatz oder so ein Plastiknupsi, den man wieder dran kleben will oder so, aber an den Fingern, da ist super.
Klebbombe, auf jeden Fall.
Ja, also von daher braucht man sich keine Gedanken machen. Und irgendwie, wir wussten auch nicht mehr so genau, da hat uns unser medizinisches Wissen halt bei der Grillrunde so ein bisschen verlassen. So, für den Fall, dass sie es doch nähen müssen, ist es denn gut, wenn die Wunde frisch ist? Wahrscheinlich besser, als wenn sie schon 3 Tage alt ist und da schon irgendwie vor sich hin heilt.
Auf jeden Fall, weil dann fängt es ja schon langsam an, sich da zusammenzuwachsen und dann sieht es dann nicht mehr so schön aus, wenn sie dann was nähen. Da hast du dann keine schöne Narbe zumindest, ja.
Ja, und ich meine, das Gesicht wollen wir ja nicht entstellen, von daher. Und es ging wirklich total schnell und es war auch nicht viel los in der Notaufnahme an einem Freitagabend. Also das ging noch und ich habe hier gerade eine kleine Mücke. Ja.
Schön.
Ach ja, also auf jeden Fall, ich vermisse dich, von daher ist ja schön, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Ich kann dir übrigens, falls du es selber noch nicht gesehen hast, ich kann dir übrigens kundtun. Mhm. Ich habe mal geguckt, wir kriegen ja auch regelmäßig immer so eine E-Mail mit, wo sind wir denn so in den Charts, wenn wir in den Charts sind. Und ich habe eben nochmal, bevor ich jetzt hier in das Treffen mit dir gegangen bin, habe ich nochmal in die letzte Mail geguckt und da las ich, also das ist ja immer nur eine Momentaufnahme, ne? In den Charts, das heißt ja nur, wenn man an dem einen Tag da drin ist, ist man am nächsten Tag schon wieder raus. Aber wir müssen sehr treue neue Hörer in Mazedonien haben, lese ich. Also im Apple-Podcast-Bereich Fiction, Mazedonien, sind wir gerade auf Platz 18 und da schon gefallen, da waren wir noch weiter oben. Und unsere Nullfolge ist auf Platz 12 und die Höhle des Grauens gerade Chartplatz 13. In Mazedonien. Wir waren auch noch in der Schweiz und in Deutschland sind wir gerade wieder rausgerutscht. Das ist ja immer so ein Kommen und Gehen. Aber ja, unbekannterweise stimmt. Unsere Hörer in Mazedonien.
Shoutouts.
Genau, Grüße gehen raus und vielleicht schreibt ihr uns mal, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Oder vielleicht macht jemand einfach gerade auch jetzt Urlaub in Mazedonien. Das kann ja auch sein.
Ich weiß. Ja, das wäre wirklich mal interessant. Also überhaupt generell. Also ihr dürft uns gerne mit Kommentaren und E-Mails überschütten. Ja, wir würden gerne wissen, wo ihr alle so sitzt und herkommt und wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Also seid da nicht scheu. Schreibt uns da ruhig an.
Wir wollen euch nämlich gerne besser kennenlernen und da wäre das natürlich sehr spannend, wie Jenny schon sagt, wo ihr denn so herkommt. Und da wären wir dann auch direkt schon bei unseren Reaktionen auf die letzte Folge.
Richtig, also ich würde gleich mal starten. Ich habe der Professor Carswell hat nämlich über Discord mir geschrieben und hat nochmal so einen kleinen Bezug genommen auf dieses Fragezeichen in der Gebärdensprache. Mhm. Er hat nochmal gesagt, dass es da auch in Amerika halt zwei verschiedene Formen gibt. Einmal wirklich dieses einfach das Symbol so schreiben, ne, in die Luft, ne? Und dann einmal wirklich so einen gekrümmten Finger. Ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Und dann sind die Daumen so über Kreuz. Er hat auch ein schönes Video dazu geschickt, gibt's auf YouTube. Und dann ist das wie so ein Wackeln. Also man wackelt dann oben mit diesem Zeigefinger als Haken und hier unten die Finger wackeln eben auch mit, ne? Und das wäre dann auch als Geste zu verstehen. Genau. Fand ich sehr spannend.
Finde ich auch spannend. Sollen wir mal dieses YouTube-Video bei uns in den Shownotes vielleicht verlinken?
Ja, das wäre fantastisch.
Das machen wir euch für den Fall, dass ihr da selber noch mal ein bisschen mit euren Fingern aktiv werden möchtet.
Genau, man kann das ja immer so schlecht deskriptiv darbieten, also da kann man sich's lieber angucken.
Das stimmt, dann könnt ihr es nachmachen oder erstmal so, wie wir es gerade beschrieben haben oder so, wie es dann in echt auch aussieht. Tobias hat uns auch geschrieben, der hat uns über unsere freenet.de-Adresse geschrieben. Er hat sich bedankt für Bist der Bestie und wir haben wieder ein Buch gefunden, was er noch nicht gelesen hat. Yes. Wir sind da richtig, richtig gut. Und er fand es auch schön, dass wir ihn nochmal auf diese lustige Folge gebracht haben und die wieder ins Gedächtnis gerufen haben. Er meint zwar irgendwie, ob lustige Folge jetzt unbedingt ein ernstzunehmendes Kriterium wäre ja mal dahingestellt, finde ich nicht. Ist für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiges Kriterium, ob die Folge lustig ist oder nicht. Und der fand das auch gut mit dem Fragezeichen. Er hatte nämlich auch immer schon mal gerätselt, während er die Folge gehört hat, was Justus da mit seinen Fingern so macht. Aber da könnt ihr ja dann schön in die Shownotes gucken und dann könnt ihr es schön nachmachen und dann könnt ihr euch vielleicht, können wir uns jetzt immer so gegenseitig so Zeichen geben.
Geheimzeichen, ja.
Dass dann nur drei Fragezeichen-Hörer beziehungsweise Hörer unseres Podcastes verstehen.
Oh, super. Ob du das Geheimnis der Bücher hörst, erkennen wir an dem geheimen Erkennungszeichen. Yeah.
Genau, ich muss bis zum nächsten Mal ein bisschen üben. Ich muss mir das auch
so aufpassen, angucken. Dass man nicht irgendwas anderes macht, so aus Versehen, so. Hups.
Oh Gott, ja, nicht, dass es dann die drei Ausrufezeichen sind oder so.
Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, aber nein, das geht gar nicht.
Genau. Hast du noch Reaktionen?
Ja, tatsächlich, aber ich kann gerade nicht drauf zugreifen, weil ich sonst mein Handy holen muss und dann macht es fiese Geräusche. Aber es gab über Instagram noch schöne Rückmeldungen, wirklich über unsere Instagram-Seite haben wir schöne Rückmeldungen bekommen und es tut mir jetzt gerade im Herzen weh, dass ich es jetzt nicht mit Namen und Sache machen kann, aber sonst fiebst du hässlich.
Ich könnte einspringen und wenn dir noch was einfällt, musst du reingrätschen. Martin hat sich sehr ausführlich gemeldet und er meinte, die Folge davor hätte er jetzt auch endlich gehört, aber es war sehr viel zu tun bei ihm im Juli. Die Stefan-Folge, die ja auch sehr lang war und die hat er dann so peu à peu gehört und da wäre er aber nicht zum Kommentieren gekommen. Er entschuldigt sich an dieser Stelle. Ausdrücklich. Dafür hat er sich aber den Bist der Bestie vorgenommen und fand ich ganz interessant. Er hat nämlich noch ergänzt und da vielleicht auch noch ein bisschen verbessert. Er sagt, Peters zweiter Vorname Dunstan taucht erstmals in der Folge Gefahr in Verzug auf und stammt also nicht von Robert Arthur, sondern von Peter Lerengis. Genau. Also das ist die Info von Martin noch und er schreibt dann auch und das ist sehr ausführlich. Scheinbar kommt in so ziemlich fast jedem Fall ein Handy vor. Da gibt's jede Menge. Er schreibt das erste Mal, dass ein sozusagen Firmenhandy vorkommt, sei Schattenmänner. Und dann gibt's jede Menge. Aber ich glaube, dieses Wort Firmenhandy habe ich halt so noch nie gehört. Also, dass die nachher Handys haben und auch gerade, als sie nach Europa gefahren sind, dann ist es ja vielleicht gut, da war man ja schon ein bisschen außer Welt, dass die sich halt irgendwie miteinander verständigen können und so. Aber der Begriff Firmenhandy, ich glaube, den hat Kari Erlhoff da mal sehr prominent gesetzt.
Genau.
Genau, also da war einiges noch von Martin und ja, das Problem ist auch, wenn ihr, das ist total süß, wenn ihr während des Hörens schon kommentiert, manche Sachen, da kommen wir halt noch von alleine drauf. So, und dann sind manchmal halt Sachen doppelt oder so. Oder dann erklären wir hinten raus noch Sachen, die ihr schon kommentiert habt. Ah, es ist ja auch, also es ist ja schön, wenn ihr euch, wenn ihr mit uns arbeitet. Das finde ich total. Ja, ich finde das
super. Also über jede Rückmeldung sind wir wirklich dankbar. Und auch wenn wir jetzt nicht jeden jetzt hier aus Gründen hier namentlich nochmal erwähnen können. Ja. Aber es gab dann nochmal ein paar sehr, sehr schöne Rückmeldungen auf Instagram. Und macht bitte weiter so. Wir freuen uns da über jeden Kommentar.
Auf jeden Fall. Und Evelyn und ich, ne, wir sind beide auch sehr nah beieinander, weil sie meinte, sie würde Justus an Peters Stelle auch langsam mal die Freundschaft kündigen, wenn der halt immer so über ihn verfügt. Mhm. Und da kriegen wir ganz gut den Bogen, weil auch in unserem aktuellen Fall gibt es wieder so ein Justus-Jonas-Diktator-Moment, würde ich das mal nennen. Aber da kommen wir gleich drauf.
Richtig, denn wir können ja mal jetzt auflösen,
ja.
Um was wir uns heute kümmern, dadurch, dass der Teaser ja jetzt nun gar nichts
euch das ist eigentlich gut, das wär, konnte,
eigentlich super.
Das ist eigentlich total super, finde ich, weil sonst,
ja gut, wir müssen ja mal Titel lesen.
Wir haben den, ja, aber dann erst, wenn sie es hören. Ja,
betitelt, aber dann erst, wenn sie raus ist. Aber ihr wisst es ja eigentlich schon, dass wir uns heute um den allseits beliebten, wunderbaren, bestbetitelsten Folge kümmern werden, den Todesflug. Wir waren
genau.
Es.
Genau, es gilt ja eigentlich so als Tiefpunkt der Serie, schlechteste Geschichte ever, Mist und in eigentlich im Fankanon eine sehr besondere Stellung hat diese Folge. Und wir haben uns auch gedacht, nachdem wir jetzt so viele gefühlte Superfolgen hatten, machen wir mal ein bisschen Trash. Ja. Und wenn, dann richtig.
Dann richtig.
Genau. Und
können wir jetzt schon auflösen, wie wir die Folge finden, oder wollen wir das zum Ende machen?
Du, ich glaube, das muss ich vorher auch schon sagen, weil ich habe es mir ja bestellt. Und ich hatte vorher, also ich kannte die Folge, glaube ich, lange gar nicht. Ich kannte immer nur diesen Mythos drumherum. Mhm. Und irgendwann vor einiger Zeit habe ich mal das Hörspiel bei so einem Puzzle-Nachmittag mir angehört und dachte, ach, und darüber schimpfen alle? Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mir letztens das Buch vorgenommen, und zwar an so einem regnerischen Sonntag, mit Katze auf dem Schoß, einer Tasse Tee, und dachte, ach, nur so mal das erste Kapitel. Und ich konnte nicht aufhören. Ich habe das an diesem Sonntagnachmittag rubbel die Katz weggelesen, ohne eine Notiz, ohne Klebezettel, ohne alles. Und ja, zwischendurch war schon so ein bisschen Faszination mit aber auch, also ich, gerade der Anfang, also es hat mich reingezogen.
Ja, das unterschreibe ich so. Also das ist ja so irgendwie das, was, also die Folge ist von Ben Nevis, müssen wir vielleicht noch mit dazu sagen, ist 2000 entstanden. Und ich finde sowieso, wir haben ja Ben Nevis auch schon mit der Höhle des Grauens und so gehabt, sein Schreibstil ist schon sehr fesselnd. Ne? Also überhaupt so, wie er schreibt, finde ich auch sehr in den Bann zieht. Also man liest und liest und liest und merkt gar nicht, wie viele Seiten man eigentlich schon gelesen hat. Ne? Über die Story an sich wird sich streiten lassen.
Oder freue ich mich schon drauf. Lass uns noch kurz bei Ben Nevis bleiben, weil ja, wir hatten die Höhle des Grauens von ihm oder ihr. Es ist ja ein Pseudonym und keiner weiß, wer Ben Nevis ist. Aber um für die Leute, die die Höhle des Grauens noch nicht gehört haben von uns, wo Stefan dabei war von Recherchen und Archiv. Ja, also Ben Nevis ist halt nicht nur der höchste Berg Schottlands. Ben Nevis schreibt schon sehr lange für die drei Fragezeichen. Er hat auch drei Fragezeichen Kids-Bücher verfasst. Sein erstes Buch war Pistenteufel 97. Und er schreibt auch bei den aktuellen noch mit. Also die Folge 223, die Yacht des Verrats, die vergangenes Jahr erschienen ist, 2022, ist auch von ihm oder ihr. Von daher eigentlich einer der sehr lang gedienten Autoren oder Autorinnen. Es soll sich um einen Journalisten aus dem Rhein-Main-Gebiet handeln, munkelt man.
Genau, ich glaube, man kann aber auch schon so weit gehen. Ich glaube, das habe ich letztens irgendwo gehört, aber vielleicht kriegt man da noch mal fundiertere Aussagen dazu, dass es doch schon definitiv eine männliche Person ist. Also das ist schon, eigentlich relativ sicher feststeht. Aber das wird sich vielleicht noch bestätigen lassen.
Das stimmt. Und naja gut, wenn man sich die anderen Bücher so anguckt, ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt männliche Themen sind, das könnt ihr euch ja überlegen. Aber von ihm ist unter anderem der verschollene Pilot und der Eisenmann. Aber auch doofe Bücher wie ich finde, der letzte Song.
Mhm. Kenne ich gar nicht, also habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also habe ich einmal vielleicht gehört, aber habe ich nicht auf dem Schirm. Ja.
Reicht auch. Wie gesagt, und der Todesflug und damit ist er ja nun wirklich, also darüber hat so ziemlich jeder Drei-Fragezeichen-Fan irgendeine Meinung.
Aber total, also das ist ja auch wieder ein Phänomen, ne? Also er polarisiert ja mit dem Fall so dermaßen, was ja auch wieder gut ist. Also auch schlechte Publicity ist Publicity, gell?
Also, finde ich auch. Und was Neues im Drei-Fragezeichen-Universum zu schaffen, ist auf jeden Fall besser, finde ich, als irgendein Fall, wo man denkt, war denn das für eine Folge? Und ich finde, das fängt ja auch beim Cover schon an. Ja. Lass uns noch kurz über das Cover sprechen von Silvia Christoph. Also, ich sag dir ja eins, ne? Also, wegen des Covers hätte ich es jetzt nicht gekauft. Mhm. Das ist ja so, also Raumfahrt und so interessiert mich ja null.
Also mich schon, ne, hat mich schon als Kind fasziniert und ich würde auch wahnsinnig gerne, wenn ich könnte, ins All fliegen. Ja, hätte natürlich einen riesen Schiss, ist ganz klar, aber ich würde schon gerne mal das alles mal auch von außen sehen. Also wirklich so dieses, man muss mal ganz oben sein und alle mal da wirklich mal einen Blick drauf haben, wie das wirklich live von außen aussieht. Nicht nur hier irgendwelche Bilder auf YouTube gucken oder so. Aber ja, das Cover, ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus wie der Batwing von Batman, ne, der da so in dem Helm da hochkommt. Ne?
Und ich frage mich halt.
Hat schon irgendwas Fetziges, aber es ist so an sich ja okay, aber ich weiß nicht.
Also es hat schon was Besonderes. Also dadurch, dass man halt diesen verspiegelten Helm eines Astronauten sieht und in der Spiegelung sieht man ein, was ist das? Flugzeug, ein dreieckiges Flugzeug.
Eigentlich fast wie so ein Düsenjet.
Ja, finde ich auch. F-16 und mit viel Qualm ist jetzt nur die Frage, passt ja überhaupt nicht zur Geschichte. Also schon, aber also das, was wir da sehen, das wäre ja so, als würde Bob sich selber sehen.
Ja, genau, das stimmt. Ja, deswegen, ich bin auch am Ende aufs Fazit, ich habe da noch so ein paar Ideen mir ausgedacht, aber ja, genau, also eigentlich.
Also das Cover ist ein bisschen wirrt.
Er sitzt hier in dem Shuttle, ne? Aber ja, aber wie gut, wie will man es uns darstellen, ne? Sonst hätte man ihn irgendwie da in diesen
ja. Auf den Sitz gesetzt, auf den Pilotensitz.
Ne? Man hätte ihn auf den Pilotensitz setzen können. Und man hätte vielleicht die von seiner Sicht aus dem Helm, die Erde sehen können oder so. Das wäre vielleicht auch
zum
ganz cool.
Zum Beispiel, ja. Hm. Aber vielleicht war es da auch wieder so, die Grafikerin.
Das Skript ist noch nicht fertig. Ne?
Da ist irgendwas mit Raumfahrt. Genau. Mach mal. Ja. So, ich könnte mir vorstellen.
Der Titel ist reißerisch. Also ich finde,
super.
Todesflug macht schon Bock zu lesen, weil du merkst, okay, es kommt das Wort Tod vor, es muss also brenzlig werden, da bin ich all in.
Ja, und es ist also, halt kurz, ne? Kein Artikel davor, sondern einfach Todesflug und da dachte ich so ein kurzer Titel, das ist total selten, das ist total auch total einprägsam und es ist total selten, dachte ich. Und dann habe ich mal in die Liste geguckt. Also es gibt Dopingmixer, Pistenteufel, Geisterstadt, Diamantenschmuggel, Wolfsgesicht, Feuerturm, Rufmord, Insektenstachel, Fußballfieber, Skateboardfieber, Höhenangst. Ist doch nicht so selten, wie ich dachte.
Ja, aber es hätte auch anders kommen können. Es hätte auch der tödliche Flug ins All heißen können oder weiß ich nicht. Ne? Also
oder die Mission des Grauens oder ja, so. Genau. Also mittlerweile haben sie ja immer so, ne, solche Geschichten wie so die Höhle des Grauens, der Dämon der Finsternis, irgendwie so.
Ja, der tödliche Trip, ja, also auch wieder dieses hier, die Buchstaben sind so gleich und so, ne?
Aber ich finde, Todesflug ist echt eine Ansage,
ja.
Dass man da, und ich gucke noch mal kurz, weiß man schon? Ja, und ich meine, der letzte Satz hinten vom Klappentext ist auch, wie können die drei cleveren Jungs verhindern, dass Bob ins Weltall geschossen wird? Ja, also da ist mal alles klar. Du hast eben all in gesagt. Also,
aber auf der anderen Seite, wenn ich bin jetzt keine, die so unbedingt die Klappentexte jetzt vorher unbedingt lesen muss. Also schon, ja, weil ich versuche dann immer so ein bisschen zu scannen, geht's hier einem an den Kragen oder nicht, ne? Aber auf der anderen Seite, da hätte ich, glaube ich, gelacht. Aber gut, man hätte es als kindliches Ich mal lesen müssen, gell? Aber
nein, und wir hätten gedacht, so bis kurz vorher klar. Und so.
Ja,
und dann,
genau. Richtig.
So. Und dann kommt so ein roter Knopf und alles ist, aber gut.
Aber was ich noch ganz interessant finde, das habe ich nachrecherchiert. Also es ist ja von 2000 und in der Buchreihenfolge kommt vorher Geisterschiff und danach Labyrinth der Götter. Genau. Bei der Hörspielreihenfolge ist es komplett andersrum. Da kommt erst Labyrinth der Götter, dann der Todesflug und dann Geisterschiff.
Warum auch immer.
Das wäre mal spannend, mal zu wissen. Aber vielleicht, weiß ich nicht, Vielleicht war vorher noch irgendwas mit dem Geist und dann haben sie gesagt, naja, beim Hörspiel machen wir lieber nochmal die Götter dazwischen oder so. Und dann Todesflug und dann das Geisterschiff wieder. Da habe ich natürlich jetzt nicht weiter zurückgeguckt. Aber das finde ich immer ganz spannend, wenn sich das irgendwie vertauscht.
Ja, auf jeden Fall sind die, und das machen sie ja schon, also da sind ja keine ähnlichen Dinge hintereinander.
Ja.
Also wenn sie mal in den Bergen sind, sind sie beim nächsten Mal irgendwo auf dem Wasser. Und dann, also irgendwie, also das müsste auch schon sein. Ich will ja auch Abwechslung.
Ja, finde ich auch. Also das ist schon vollkommen in Ordnung.
Ja, also ich dachte, du bist bestimmt stolz, wenn ich dir erzähle, ne, wie ich halt mit dem Buch vorgegangen bin.
Total.
Es hat also echt, wahrscheinlich, weil ich mit so einer nicht vorhandenen oder ganz niedrigen Erwartung daran gegangen bin, dass ich dachte, jetzt gucke ich mir den Scheiß mal an.
So. Und ich habe mich so gefreut, dass du dieses Buch weggezogen hast. Oder halt auch ja mit Vergnügen gelesen hast, weil das macht ja immer, wenn du den Lesefluss nicht unterbrechen willst, also dann wird der erstens mal ja sowieso vom Autor nicht unterbrochen, weil der einfach gut schreibt und weil es halt einfach dann anscheinend ja fesselnd war, ne? Also irgendwas an der Story muss ja einen dran gehalten haben.
Also ich kann schon an der Stelle sagen, da hat mich sehr viel begeistert, auch wenn ihr mich jetzt alle irgendwie ans Kreuz schlagt oder so. Mhm. Also auch, ohne das Fazit vorwegzunehmen, also ich, gut.
Steig mal ein, würde ich sagen, oder?
Wir steigen einfach begeistert ein. Und da ist ja was, da musste ich auch sofort an dich denken, von wegen Kapitelüberschriften.
Kapitelüberschriften am Eimer.
Genau, also es gibt es schon, aber jetzt wird einfach durchnummeriert.
Es wird einfach mal runtergezählt. Wir haben wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel sind es denn insgesamt? 18?
17.
17, genau, 17 Kapitel und es geht wirklich los mit der 14 und dann wird kategorisch runtergezählt bis auf 0 und wir kriegen noch mal 1, 2.
Also dann nach 0 geht's wieder weiter. Also das ist ja schon, also da muss ich schon sagen, ja, gefällt Wahnsinn. Mir. Und was mir auch gefällt, das Buch beginnt mit dem sehr prophetischen Satz von Peter, es ist wirklich zum Abheben.
Ja.
Der hat es auch ins Hörspiel geschafft. Und ich muss sagen, also das ist vor allen Dingen, also ich habe das noch nie benutzt.
Nee, ich auch nicht. Es gibt auch einige Bemerkungen. Also kommen wir gleich in der ersten Szene bleiben. Ne? Mhm. Also es geht ja anders als im Hörspiel los tatsächlich, weil im Hörspiel kriegt man ja zuerst diesen Nachrichten-Sound, den wir erst später haben. Und wir steigen hier ein, indem Peter wirklich sagt, das ist zum Abheben, es wird rumgeschimpft. Und er sagt, der Motor ist abgereckt.
Wo ich dachte, der ist verreckt, also
er
abgereckt.
Er ist verreckt oder abgesoffen oder er ist aus, ne? Aber ich habe noch mal nachgegoogelt. Ich musste nachgucken. Ich sag, gibt's dieses Wort, um mir wieder herauszufinden, wer könnte Ben Nevis sein, ne? Warum benutzt der so ein Wort, ne? Aber ich habe keine Region gefunden, keinen Dialekt gefunden. Ich habe kein überhaupt. Ich weiß, ist das irgendwie abrecken? Gibt's irgendwie aus der Blechindustrie irgendwie? Also auf Blech hauend oder so habe ich noch gefunden, aber habe ich es noch offen? Ich hatte es mir, glaube ich, eigentlich wollte ich es mir offen halten, aber ich habe es wieder geschlossen, wahrscheinlich den Tab. Ja, egal. Auf jeden Fall. Bin ich sehr über dieses Wort gestolpert, obwohl es nur so ein kleines Wort ist, aber es hat mich erstmal gleich schon kurz aus dem Konzept gebracht. Und dann ist es aber auch witzig, gell, dass Peter natürlich im Buch sagt, ja, er tippt auf Kolbenfresser. Bob weiß nicht, was das ist.
Was gut ist, dass er nachfragt, aber er kriegt keine Erklärung.
Nee, leider nicht. Er kriegt also nur, wir haben ein Problem und das Auto fährt halt nicht weiter, ne?
So, und dafür habt ihr ja mich. Ich habe nämlich mal geguckt, weil Kolbenfresser, ich kenne das nur aus Büchern. Also so, ich hatte noch nie einen Kolbenfresser, aber ich kenne, also Kolbenfresser, weiß man, ist irgendwas mit Motor. So, passt auf. Und zwar, als Kolbenfresser werden schwere Schäden an einem Verbrennungsmotor bezeichnet, entsteht durch mangelhafte Schmierung der Laufflächen an Kolben und Zylinder. Und so frisst sich der Kolben in dem Zylinder fest, sodass beide Bauteile dauerhaft und fest miteinander verbunden sind. Das führt zum Stillstand des Motors und kann dessen irreparable Zerstörung bewerkstelligen. Also, das ist eine blöde Sache, wenn man Kolbenfresser hat. Das wusste ich schon vorher. Jetzt wisst das auch.
Ja, und krass ist er da halt wirklich. Und wir müssen auch mal nochmal
die Szene erklären, ja.
Die Szene erklären, die stehen da echt mitten in der Wüste in Nevada, ja, bei einer Affenbombenhitze. Ja.
Der Wagen ist kaputt.
Und der Wagen ist wirklich Schrott. Der ist wirklich nicht mehr reparabel. Und sie stehen da wirklich am ADW, ne? Weil die wollten nämlich noch irgendwo, also eigentlich hatten sie ja ein Ziel, ne?
Ja, sie wollten eigentlich zu einem Filmfestival in, hab ich vergessen? Steht auch irgendwo, auf jeden Fall, da führt auch irgendwie eine Autobahn hin. Eigentlich, so. Aber, sie haben übernachtet in so einer kleinen Pension und da hat so ein besoffener Typ abends was von einem summenden Berg erzählt und dann sind sie neugierig geworden und haben sich gedacht so, ach, so ein kleines Geheimnis am Wegesrand kann man doch eigentlich mal mitnehmen und dann sind sie halt da irgendwie seinen Erklärungen gemäß irgendwie hingefahren. Und dann ist auch noch die Karte weggeflogen vom Wind und Justus hat gedacht so, ah, ich kann das mit Logik lösen, wir fahren jetzt mal da lang und das war scheinbar falsch. Und dann hat Peter auch noch die Cola übers Funkgerät gekippt.
Na so. Toll, so, das sind ja super Bombenvoraussetzungen für so einen Trip. Ja.
Also es ist alles ziemlich scheiße, vor allem wenn man die Mojave-Wüste kennt. Also ne, also sie wollten nach Nevada und die Mojave-Wüste liegt zwischen Kalifornien und Nevada. Und das Interessante ist, es ist eine Regenschattenwüste. Das heißt, drumherum sind ganz viel Gebirge und da bleiben die Wolken hängen und regnen da ab. Das heißt, es ist für die Wüste kein Regen mehr übrig. Und da wohnt so ein Indianervolk, das heißt Mojave, deshalb haben sie die Wüste so genannt. Und in der Mojave-Wüste befindet sich auch der heißeste Ort der Erde, nämlich das Death Valley, von Juli bis August durchschnittlich 45 Grad oder mehr. So, da muss ich schon wieder was trinken.
Ja, Prost. Aber da kann man sich halt auch vorstellen, ne, die sind da halt wirklich jetzt erstmal gestrandet. Denen geht echt der Arsch auf Grundeis, deswegen ist die Stimmung wahrscheinlich auch entsprechend aufgeheizt, zurecht, möchte ich mal sagen, ne, zu Recht, weil die gehen dann auch schon ganz schön hart ins Gericht mit sich, finde ich. Ne? Also das merkt man ja alleine schon an ihrer Sprache, wie sie so miteinander sprechen. Ne? Da wird dann echt Peter angeraunzt von Justus, halt die Klappe und ne, also man ist da schon wirklich jetzt, das ist ja auch alles nachdem sie dann auch feststellen, dass ihnen auch das, da sie hatten ja einen ordentlichen Wassertank mit und der ist auch noch halb ausgelaufen. Da jetzt haben sie auch
mehr als
zwei Liter, ne? Also er hat nur noch 2 Liter drin und wie viel hatten sie? 20 oder so, ne? 20 ja, Liter.
20 oder 30 sogar, auf jeden Fall war das Ding voll.
Also
und
das dann ganze Auto.
Einer hat das irgendwie falsch aufgeschraubt und fest zugeschraubt. Das könnte auch ich gewesen sein, irgendwas schief draufgeschraubt oder so. Ja. Aber und sie werden halt auch nicht vermisst, weil, so wie sie sich halt immer in den letzten 89 Folgen verhalten haben, dass so, die braucht man erstmal nicht suchen, die sind auch am Tag vorher ja erst weggefahren. Das heißt, vor Ende einer Woche sucht die auch keiner.
Ja, richtig.
Und damals war das ja noch nicht so mit Handy und ich melde mich alle 4 Stunden und so. Und von daher, also diese Situation ist wirklich ohne Übertreibung echt richtig gefährlich und richtig Mist.
Und das merkt man auch. Also man merkt das auch, wie die miteinander reden, wie das geschrieben ist. Es ist halt mega spannend, weil du dir wirklich denkst, ach du Schande, ne? Jetzt sind die da in der Wüste. Was machen die jetzt? Wo gehen die jetzt hin? Wie lange müssen die jetzt irgendwo hinlaufen? Bob fängt ja auch schon an und sagt, ja, wenn wir jetzt kein Wasser haben, dann müssen wir hier gucken, wie wir aus unserem Urin hier Trinkwasser machen. Da denke ich immer hier an Bear Grylls. Da gab es immer so eine Serie, wo der ausgesetzt wurde in der Wildnis. Mhm. Den haben sie, also so ein Survival-Typ halt, der wurde halt irgendwo mit dem Hubschrauber abgelassen in der Wildnis und hatte dann, weiß nicht, der musste halt dann wieder Zivilisation finden. Und so lange hat er sich halt mit einer Kamera begleitet, ohne Hilfsmittel, also zumindest ohne externe Hilfsmittel. Da hatte er halt Messer dabei und alle möglichen Hilfsmittel so für sich, ne? Und da hat er nämlich auch mal, da war der auch in der Wüste und da hat er mit einer Schlangenhaut seine Pipi gefiltert. Ja, da musste ich gleich sofort dran denken. Dachte, Bob hat Bear Grylls geguckt, der weiß Bescheid.
Ja, er hat da einiges drüber gelesen. Der Bob. Und es ist auch ganz, also Peter möchte noch nicht, also so weit ist er noch nicht, aber so die Situation ist nicht so wirklich toll. Und aber sie finden am Ende der Folge wenigstens Leuchtraketen hinten im Auto. Und Peter ruft dann halt so, nachdem sie eine abgeschossen haben, rettet uns. Ja. Und das ist auch im Hörspiel sehr schön, weil er sehr fast weint.
Also, obwohl ich echt sagen muss, im Hörspiel die Leuchtraketen, das Sounddesign ist ja echt der Oberknaller.
Danke, dass du das sagst. Es klingt irgendwie wie in, ich musste in an Powdergall schenken, wenn da irgendwelche komischen Figuren kommen und irgendwie in einem Saloon mit irgendwelchen Revolvern durch die Gegend schießen. Also der Soundeffekt an der Stelle, Herr Minninger, der ist Mist.
Da musste ich so lachen. Witzig, dass du vorhin gesagt hast, du hast das Hörspiel mal irgendwann beim Puzzeln gehört. Ich habe das Hörspiel nämlich auch vor 2 Tagen mit meiner Nichte, als ich Baby gesittet habe, ist auch mit ihr beim Puzzeln gehört. Und ja, wir haben ein 3-Fragezeichen-Puzzle gepuzzelt währenddessen. Also das war ja 3 Fragezeichen an was, aber die Folge eignet sich sehr beim Puzzeln zu hören.
Das stimmt. Und wo wir gerade noch, genau, erstes Kapitel, was ich ganz interessant auch finde, lass uns nochmal zum Hörspiel kommen. Das fängt ja etwas anders an. Du hast das gerade gesagt, da fangen wir mit einer Radiomeldung an. Ist auch ein ungewöhnlicher Start für ein Hörspiel. Und wir hören halt, wie ein Radioansager halt erzählt, dass ein US-Satellit verschwunden ist. Die Russen oder die Chinesen sind im Verdacht. So die üblichen Verdächtigen, das ist ja heute auch nicht viel anders. Und Peter sagt, das interessiert ihn alles nicht. Der freut sich auf dieses Filmfestival und wo sie ja eigentlich hin wollten. Und als dann der Wagen streikt, kommt ja irgendwie Bob an, voll auf dicke Hose und sagt so, lass mich das mal machen.
Lass mal einen Fachmann ran, wo ich sage, wann ist der denn ein Autofachmann? Entschuldige bitte. Ja, stimmt aber auch nicht. Vorlage war anders. Da stimmt es nämlich vollkommen überein. Da ist Peter der Fachmann. Bob weiß nicht, was ein Kolbenfresser ist. Schön, er übernimmt dann quasi die Aufgabe, auch wenn wir es dann nicht erklärt kriegen.
Ja.
Aber das stimmt doch im Hörspiel hinten und vorne nicht. Und Peter verbrennt sich noch die Finger an der Motorhaube, wo ich sage, oder am Motor, wo ich sage, der weiß, wie man Autos repariert. Warum? Warum ist das so, Herr Minninger? Warum?
Weiß ich auch nicht, aber Bob ist auch so sehr, also der hat so viel Selbstbewusstsein da am Start schon, dass ich so etwas irritiert bin. Obwohl, naja, und dass Peter halt Cola durch die Gegend schüttet, das kennt man ja schon.
Ja, das ist nicht das erste Mal.
Genau, also da ist so ein bisschen Unterschied vom Hörspiel zum Buch. Aber ich bin auf jeden Fall am Ende des ersten Kapitels schon mal gut drin. Und finde wirklich, das ist ein richtiges Horrorszenario. Also das wäre jetzt so,
total.
Das könnte ich mir auch für mich persönlich als nicht so schön vorstellen.
Nee, ist auch gerade, weil wir jetzt auch, jetzt ist der Sommer ja so ein bisschen auch zurückgekehrt und wir haben heute auch vor lauter Hitze auch an der Arbeit nicht ein- und ausgewusst und sind nicht wie, nicht Fleisch, nicht Fisch, ne, hier da rumgelaufen. Und da möchte ich mir, das waren ja jetzt keine Temperaturen, die da in der Wüste haben. Also man möchte echt nicht wissen, wie sehr das auch am Körper zehrt, ne, wenn du da dich dann auch noch durch die Wüste marschierst. Und wir sehen es ja auch im Buch dann auch an Bob, dass der doch auch sehr erschöpft ist und auch manchmal so ein bisschen wie so wegtritt und gar nicht so richtig da ist und so, ne? Also merkt man schon, dass sie da sehr an ihre Grenzen kommen.
Genau, aber jetzt kommt schon was, was uns direkt wieder, also so uns ein bisschen rausbringt aus der Situation, denn plötzlich taucht ein dickes, kleines, sehr schnelles Flugzeug über den drei Jungs auf und das ist ziemlich laut und es ist ziemlich windig. Das macht mir auch schon keinen Spaß. Dann alles voller Sand.
Ja, und dann diese warme, heiße Luft.
Und Bob redet von seinem PC-Spiel, was er die ganze Zeit gespielt hat. Und da ist Peter auch gerade genervt, weil es scheint wohl ein Reizthema zwischen denen zu sein. Und Bob erklärt auch noch, ja, da kann man sich übers Internet einloggen und man muss erst den Eingang finden. Das ist auch nicht für jeden dahergelaufenen und so. Und Peter meint, das scheint ja schon so ein geheimer Club zu sein und wir müssen immer auch uns dran erinnern, das war halt erst im Jahr 2000, ne? Also heute sind Internet-Games völlig up-to-date, aber da war das schon, das machte halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht jeder.
Da ging das wahrscheinlich so gerade erst so los, ne? Und dann blaffen die aber Bob übelst an, ne? Wir kriegen dich eh kaum noch zu Gesicht. Und auch Justus sagt, ja, ich bin auch oft am Computer, aber ich weiß auch, wie man das wieder ausstellt, Klugscheißer.
Genau, und dann vermuten sie, weil Bob so ein bisschen erklärt, dass man sich da langsam hochdienen muss. Man fängt halt ganz klein an und ne, wird dann halt immer besser, besser, besser. Außer man macht einen Fehler, dann ist man erstmal für 4 Wochen gesperrt. Und jetzt kommen sie so drauf, ach, deshalb bist du mit uns in Urlaub gefahren. Sonst hättest du gar nicht weggekonnt, aber jetzt musst du ja eh warten. Könnte ja sogar stimmen.
Ja, wer weiß, aber er streitet es natürlich ab, aber das kann ja auch nur eine Strategie sein, ne? Dass er dann sagt, nee, ja, ihr habt mich erwischt, aber ich gebe es nicht zu.
Genau. Ja, und im Hörspiel, das ist ganz nett, da schwärmt Bob auch und verweist noch an Sweet Revenge von Dungeon.
Genau, das stimmt.
Vampir im Internet.
Ja.
Also, dass es halt anders ist als da, so. Oder ein bisschen anders.
Genau. Ja, und dann kommt es aber dazu, dass sie dann auch ganz erschöpft und matt dann noch am Auto rumstehen. Da gibt es nochmal eine kleine Schrecksekunde, weil die haben natürlich auch so ein bisschen Schiss vor irgendwelchen Viechern. Bob wird da halb noch von einem Skorpion angegriffen und von Justus noch gerettet und so. Also das ist ja auch, ne, die Gefahren lauern in jeder Ecke. Nicht nur Wasserknappheit, also sondern
Wüste brauchst du mit mir gar nicht hingehen, weil es ist heiß und ich verbrenne noch schneller. Also ich hätte ein Sombrero auf dem Kopf. Ich glaube, von hier bis, weiß ich nicht, der hätte so einen Meter so einen Durchmesser von einem Meter und wahrscheinlich wäre ich so dick mit irgendwie Sonnenschutzfaktor 70 eingeschmiert.
Aber du würdest wenigstens einen Hut tragen. Der Peter trägt aus Eitelkeit nämlich keine Mütze. Da haben sie eigentlich welche mitgenommen von Onkel Titus. Aber die schicken Peter nicht. Er ist da wirklich ein bisschen eitel anscheinend. Ja,
ja, Pech gehabt. Dann brutzelt man halt im Nacken ein bisschen weg und so. Bob hat den aber brav auf, weil Bob ist scheinbar so der blasseste der drei. Und genau. Und Peter denkt mittlerweile auch schon mal über dieses Pinkelsystem vom Bob nach, weil er muss langsam mal aufs Klo und überlegt schon, ob sie das nicht bauen wollen. Genau, und dann kommt noch zwischendurch ein Skorpion. Also wie gesagt, da ist ja auch so ein Viechzeug unterwegs, so Schlangen und Skorpione und so ein, es passiert nichts, den kicken sie dann irgendwie ein paar Meter weiter. Der wollte ja auch nichts tun wahrscheinlich, aber wenn mich da was am Bein kratzt irgendwie oder kitzelt, würde ich vielleicht auch denken, ne?
Ja, das ist ja gerade so ein Skorpion, da hat man ja auch immer dann so Schiss vor, ja, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Und
auf jeden Fall schmerzhaft, selbst, ich weiß gar nicht, ich glaube, die meisten Skorpione sind gar nicht tödlich, aber da muss man ja jetzt auch nicht noch was haben, was einen vielleicht ähnlich wie ein Wespenstich auch nochmal irgendwie ordentlich
aus der Bahn trifft. Ich wollte gerade sagen, gerade wenn man es eben auch nicht weiß, und dann ist es halt auch einer, ne, dann der dann doch mal auch giftig ist, dann ist halt auch Kacke.
Genau. Ja, und dann, also es geht auch Schlag auf Schlag und plötzlich kommt ein Auto angefahren, nachdem sie, sie machen noch mal irgendwie ein paar Leuchtraketen.
Genau, weil die sehen das irgendwie schon so kommen und sagen, na komm, schnell, müssen wir auf uns aufmerksam machen, dann schießen wir noch ein paar ab. Und der kommt dann tatsächlich auch, kommt ein Mann, der hat dann auch gleich ein Gewehr dabei und ist auch gleich Konfrontation, ne? Also was macht ihr hier, was wollt ihr hier? Na, hallo, wir sind gestrandet, ne? Ja, macht euch mal weg hier.
Genau, und die wollen doch eigentlich nur Wasser. Und er gibt ihnen auch einen Kanister Wasser und sagt so, aber ihr seid jetzt weg, sonst habt ihr, wenn ich das nächste Mal komme, habt ihr dicke Löcher in Löcher in euren dicken Bäuchen irgendwie so. Also das ist nicht wirklich freundlich. Und sie sagen, aber unser Auto ist kaputt. Und im Hörbuch schießt er auch wirklich auf sie.
Macht er das? Ja, krass.
Im Buch schießt er zweimal, ja, im Hörspiel nicht.
Krass, ja.
Da fährt er nur weg. Aber in beiden Fällen lässt er ihnen halt so ein Kanister Wasser da.
Ja, immerhin 10 Liter, ne? Aber das ist, ne?
Und genau, das ist ja noch ganz dramatisch. Im Buch werfen sie sich dann auch zu Boden. Also sie sind relativ weit voneinander weg. Ja. Deshalb können sie halt auch miteinander sprechen. Also sie sind ungefähr 40 Meter auseinander. Deshalb hört der zum Beispiel nicht, was die untereinander reden. Sie müssen sich das also auch zurufen. Und deshalb denke ich auch so spinnt der?
Ja, also Wahnsinn, weil der hat ja auch vorher geschossen, bevor die geredet haben, ne? Also bevor die dann das Wasser gekriegt haben und so. Das ist schon auch erstmal eine Ansage, ne? Also wenn der einfach da ankommt und erstmal losballert, ne?
Ja. Und dann ist eine seltsame Situation, weil Justus beschließt sofort und bestimmt auch sofort für alle drei, wir werden diesem Auto folgen. Was aber ganz clever ist, weil das ist die einzige Chance, weil er meint, der wohnt bestimmt nicht weit weg. Also der wird jetzt nicht 3 Tage durch die Wüste gefahren sein, um uns hier zu stellen und uns zu sagen, wir sollen uns hier vom Acker machen. Der ist wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe. Und dann haben wir eine Chance. So. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich hätte, glaube ich, so einen Schiss gehabt, wenn da so ein Gewehrmann irgendwie kommt mit seinem Schrottgewehr und auf mich schießt, dass ich dem dann noch hinterherfahre. Aber das ist schon, glaube ich, ein guter Move.
Ja, und das ist ein typischer Justus, ne? Weil der ist ja da nicht irgendwie davon verängstigt. Ja, also da werden dann gleich drauf. Genau, sie warten aber noch am Auto und sie hören dann die Nachrichten und jetzt kommen diese Szenen, ne, jetzt kommen die Nachrichten von dem abgeschossenen Satelliten und waren es die Russen, waren es die Chinesen, man weiß es nicht, aber der Präsident wird alles dafür tun, ja, und wir hören aber noch ein paar mehr Meldungen, die uns im Hörspiel flöten gehen, etwas befremdlich, möchte ich sagen, also eigentlich ja ganz putzig vielleicht, aber ich fand es in dem Zusammenhang irgendwie ein bisschen, naja.
Dann sag's auch.
Es kamen die lokalen Nachrichten aus Rocky Beach und Titus und Mathilda Jonas haben einen Rock'n'Roll-Tanzwettbewerb gewonnen. Na, das ist so, ne, der alte Schrott auf dem Schrottplatz, aber wir haben noch fit den Knochen, ja?
Ja, ja, das Tanzbein gesprungen. An der Stelle muss ich ja wieder nörgeln. Ich bezweifle ja mal, dass die so weit von zu Hause so einen kleinen Sender aus Rocky Beach in ihrem Autoradio reinkriegen, aber es muss ja auch zur Geschichte passen, von daher.
Ja, eben, es ist ein kleines Gimmick, ne, dass Tante Mathilda und Onkel Titus nochmal auftauchen dürfen, ne. Und es geht nochmal ums Wetter und es wird weiter heiß bleiben und es ist keine Besserung in Sicht, überall ist heiß, heiß, heiß. Und sie machen sich dann aber erstmal auf den Weg, um dem Auto zu folgen, ob sie da irgendwas finden. Und man merkt schon, dass Bob da ganz schön zu kämpfen hat.
Ja, der baut ordentlich ab und sie nähern sich halt irgendwie jetzt so einem Höhenzug. Den haben sie schon von Weitem gesehen. Und da dachte Justus ja am Anfang schon, da klettert er drauf und guckt mal ein bisschen. Und das scheint aber auch eine gute Idee gewesen zu sein. Sie kommen halt durch einen ausgetrockneten Salzsee und Bob meint schon, dass es vielleicht dieser summende Berg sein könnte. Es würde ganz gut zu dieser Beschreibung von dem Typ in dieser Pension irgendwie passen. Und dann finden sie auch ein Haus, so ein kleinen Bungalow. Der ist da irgendwie so halb in den Felsen reingebaut. Es könnte ein Teil eines alten Bergwerks zum Beispiel sein, vermuten sie.
Genau, und da drinne findet Justus noch eine Zigarettenschachtel. Vorher draußen findet Justus eine Zigarettenschachtel, die jetzt auch eindeutig nicht alt ist, sondern neu. Ne? Also die ist leer, aber sie ist halt neu. Also muss da vor kurzem ja auch jemand irgendwie gewesen sein. Also das ist nicht mehr ganz so leer und unbewohnt oder unbewandert wie gedacht. Und sie wollen sich dann mal im Haus umgucken. Bob ist aber irgendwie dann nicht mehr da. Der ist schon wahrscheinlich schon
reingegangen. Man weiß nicht genau, wo Bob ist. Der ist auf jeden Fall verschwunden. Und sie sehen eine Stahltür und leider stolpert Peter dagegen und macht dadurch aus Versehen diese Stahltür zu, die sich dann auch noch verklemmt und nicht mehr aufgeht. Und vorher haben sie halt auch noch irgendwie so einen alten Maschendrahtzaun gesehen. Also dieses Gelände war vorher scheinbar irgendwie abgesperrt. Und da ist auch noch so ein altes Schild, wo so ein paar Buchstaben noch lesbar sind.
Ja.
Zum Beispiel die Buchstaben ASA. Und damit können sie nichts anfangen, aber sie meinen, der Rest von der Botschaft könnte so heißen, wir schießen sofort.
Ja, genau, nicht betreten, wir schießen sofort, ist eben auch erstmal eine Ansage. Aber es ist ja meistens immer so bei so stark bewachten Geländen, ne? Da hat man ja immer solche Warnungsschilder dann da dran, ne? Mhm. Obwohl ich mir auch denke, also man wusste es dann schon, aber ob ich jetzt bei ASA schon gleich an NASA gedacht hätte, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt auch überlegt. Klar, habe ich natürlich jetzt gesehen, ja, also, da fehlt halt einfach nur das N, gell? Aber
auch der schlaue Justus ist zu der Zeit noch nicht draufgekommen. Ich kann dir nicht mehr sagen, weil das einfach, für mich lag es von Anfang an halt auf der Hand. Mhm. Siehst du, ich habe schon Sand hier in der Tröte.
Wenn man schon davon redet, ne, von so Trockenheit und Krümel.
Genau. Aber das ist ganz spannend gemacht, dass sie da halt reinkommen und merken, okay, hier scheint aber so ein bisschen was von Zivilisation irgendwie zu sein. Und plötzlich ist halt Bob weg.
Ja.
Und also das
mit ihm geht's,
mit dem geht's im nächsten Kapitel weiter. Da haben wir schon mal wieder einen Szenenwechsel.
Das finde ich toll, ne? Also das ist wieder super, ne? Weil man denkt so, oh, dem fällt auf, Bob ist weg. Und der wird doch nicht schon ins Haus gegangen sein. Das ist doch viel zu gefährlich, allein da reinzugehen, ne? Und dann fällt die Tür zu, die sind erstmal eingesperrt, so ist erstmal zu Ende. Und dann geht's bei Bob weiter, der gar nicht gemerkt hat, dass Justus nämlich die Zigarettenschachtel gefunden hat. Und der ist wirklich so in seinem Tran und ist ja auch, ne, hat Durst und will eigentlich nur im Wasser und, ne, geht da rein ins Haus und findet tatsächlich auch irgendwie da so einen Spalt in der Wand, der doch schon wie so eine Tür aussieht und wird da auch prompt von dem Gewehrmann überrascht.
Genau, was ganz spannend ist, dass wir zwar einen Szenenwechsel haben, aber eigentlich springen wir sogar noch ein paar Minuten zurück, weil wir gehen ja mit Bob in dieses Haus durch diese Stahltür und er wundert sich halt noch und macht seine Taschenlampe an und dann fällt die Tür zu. Vorher, am Ende vom Kapitel, war die Tür ja zugefallen. Also so, wir sind halt kurz zurückgesprungen, um beide Situationen sozusagen zeitgleich zeigen zu können. Das lässt sich ja in einem Film immer besser machen, wenn du jetzt so einen Splitscreen hast, so einen geteilten Bildschirm, dass du sagst, was machen die einen, was machen die anderen. Aber so muss man natürlich da auch mit schreiberischen Mitteln das irgendwie machen. Und
Das ist super gemacht, wenn wir dann wissen, was er dann auch erlebt hat in der Zeit, ne?
Genau. Und im Buch ist es dann so, genau, der Typ mit dem Gewehr sagt, ich hatte euch doch gewarnt, was machst denn du hier? Und dann stürmen Justus und Peter aber schon rein.
Ungünstiger Moment, ne, wenn der gerade mit einer Wumme da auf ihn zielt, ne? Aber der drückt zum Glück nicht gleich ab und sagt nur, ja, toll, jetzt habt ihr es ja geschafft, jetzt kommt doch mal bitte alle schön mit. Und dann werden sie da durch diese Tür geführt und durch Gänge und kommen jetzt quasi in diese Station rein und werden dann auch direkt in Raum 5, also mit römisch 5, geführt und werden da erstmal eingesperrt.
Und es ist wie eine Zelle, da sind so Pritschen und so, also es ist nicht wirklich schick. Im Hörspiel haben sie sich ein bisschen verkürzt, indem einfach alle drei die Geheimtür, also alle, da sind sie nicht getrennt worden, sie gehen zusammen da halt rein in diesen Bungalow, finden diese Geheimtür und der Gewehrmann kommt. Also finde ich aber im Hörspiel dann auch in Ordnung, dass sie alle drei überrascht werden dann von, und gefangen genommen werden von
ihm. Ganz genau. Und dann lernen wir eigentlich ja schon unseren Mr. Evil Knievel kennen, ja. Also da kommt dann Dr. Gregory Crackstone, ein sehr intelligenter Mensch, um die Ecke.
Mit Ziegenbärtchen, genau. Und man merkt sofort, okay, der ist gefährlich. So, ihr könnt mich Doktor nennen, Doktor der universellen Intelligenz, wo ich schon denke, okay, was ein Kacksatz, ist klar, der spinnt. und man merkt schon, der hat sie nicht alle. Ja. Und der Typ, es ist aber nicht der Typ mit dem Gewehr, das ist ja Im Hörspiel heißt er Butch. Ich würde ja immer sagen Butch.
Ich weiß aber auch immer nicht. Ich habe auch überlegt, aber ich denke schon Butch, also hätte ich jetzt auch eher gesagt.
Wie, ne? Butch, also, Cassidy. So.
Genau, genau. Das ist
also Butch, im Hörspiel, ne? Heißt er Butch, 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 wie auch immer.
Bitch, auf jeden Butch, Fall der Butch. Typ.
Bitch, Butch, Butch, der Gewehrmann und noch so ein kleiner Mexikaner im weißen Kittel.
Genau, von dem wir noch nicht so viel hören und auch noch nicht wissen, wer das ist und so. Und da sollen die Jungs natürlich erstmal durchsucht werden, ne? Und mit dem Dicken fangen wir an. Ja, so. Und dann ist das Kapitel erstmal zu Ende.
Ja, aber vorher, also wir merken sehr schnell, dass der Doktor, also es ist nicht nur mein Eindruck, sondern man merkt relativ schnell, dass er sie nicht alle auf dem Zaun hat, weil er fängt schon an rumzuschreien und meint ja irgendwie, die Jungs sollen nicht wagen, seine Intelligenz zu beleidigen. Ja. Und das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Und also der macht schon direkt am Anfang klar, ich bin eine tickende Zeitbombe.
Mhm. Und er sagt dann, glaube ich, auch schon, ihr seid doch hier, um mich auszuspionieren. Ne? Also er macht ja eigentlich schon ganz klar, ja, dass er denkt, die sind irgendwie hergeschickt worden und jetzt nicht durch reinen Zufall hier.
Und also wenn ihr das Hörspiel kennt, also so, also das ist sehr gut besetzt, finde ich, an der Stelle. Weil da kommt er auch direkt, also der macht da nicht irgendwie Illusionen, sondern da ist sofort klar, ihr verfolgt mich, irgendwer hat euch auf mich angesetzt. Also der Mann hat mal, ja.
Ja, und der ist sich halt so 100% sicher, ne? Also da gibt's auch nichts dran zu rütteln. Und sie fangen halt an, also Butch fängt an, den Justus zu durchsuchen und schnappt sich da auch sein Portemonnaie. Und das finde ich jetzt, da habe ich mir viele, viele Fragezeichen reingemalt in meine Notizen. Der Justus hat Filmsammelkarten in seinem Portemonnaie. Von seiner Serie damals, aber er hasst doch, dass er damit gespielt hat.
Ja, von Babyfazzo, genau. No. Ja, wer weiß, vielleicht ist er da doch stolzer drauf, als man so denkt. Ja, und so, da ist der Doktor aber schon wieder auf dem Baum, weil er so sagt, geil, so eine Scheißserie, das hätte ja auch seine Intelligenz beleidigt. Und da denke ich auch, die ist aber auch schnell beleidigt, die Intelligenz.
Aber also wirklich, die, also das ist eine ganz schöne Ziege. Und der Justus hat ein Bild, ja, stimmt. Der Justus hat ein Bild von einem Mädchen in seinem Portemonnaie. Hast du eine Ahnung, wer es ist?
Nee, ist mir auch egal. Aber ich finde es gemein, dass der Doktor halt irgendwie sagt, ne, da auch schon auf dem Dicken so rumhackt. Da denke ich, das ist Justus
privat. Aber hat er da drauf rumgehackt? Weil ich glaube, er hat dann nur gesagt, na, mal sehen, ob du die wieder siehst. So nach dem Motto, na, ob ich euch mal wieder rauslasse.
Ja, aber er macht irgendwie einen Scherz dicker? Über den Dicken,
ja, doch, er
und
sagt
das Mädchen.
Dann auch wieder dicker, ja. Er sagt dann auch wieder dicker zu ihm, ja. Das stimmt. Also er ist nicht der Einzige, der dicker zu ihm sagt, aber dazu kommen wir später. Da gibt es dann noch eine krasse Szene, finde ich. Ja. Aber hast du dir gar keine Gedanken gemacht, wer es sein könnte? Was für ein Mädel?
Nö. Du?
Ja, ich habe schon überlegt. Ich habe dann erstmal nachgeforscht, wann Erbe des Meisterdiebs war, ob es Brittany ist, aber die kam erst später. Es wird wohl Lys sein, Lys de Kerk von Angriff
der Fünfte. Aber waren die da nicht schon zusammen?
Na ja, klar. Dann hat er bestimmt
ein Bildchen
von ihr drin.
Dann,
von
ist es, dann gehört es sich da ja auch, ja, so, dass man von seiner Liebsten auch...
Finde ich ziemlich niedlich, dass er da ein Bild von ihr im Portemonnaie hat. Zeigt mal wieder so eine andere Seite von Justus auch, finde ich.
Finde ich auch. Finde ich eigentlich ganz nett.
Hm.
Währenddessen versucht gerade Peter sein Set verschwinden zu lassen, so ganz unauffällig, weil er denkt, das ist jetzt nicht so ein guter Move, wenn die das gleich beim Durchsuchen finden und er irgendwie fabriziert das irgendwie in seine Hose und dann bleibt das irgendwie hinten Schuh hängen.
Also
und
das ist schon heftig.
Also der fummelt sich da ordentlich einen ab, während Justus gerade irgendwie durchsucht wird.
Genau, und da findet er tatsächlich auch schon die Visitenkarte, liest sie aber noch nicht vor, aber er findet diese Visitenkarte bei Justus und ist natürlich not amused, ne? Und sagt jetzt, also ihr seid Detektive, ich hasse Detektive und ihr habt doch, ne, ihr seid auf mich angesetzt und so. Und Justus versucht sich natürlich auch ganz niedlich rauszureden, ganz wieder sonst, ne, weil,
ja,
nein, wir spielen das nur, wir sind keine echten Detektive und geht ja gar nicht und nee, das stimmt nicht. Und dann, dabei belassen sie es erstmal, dann ist nämlich Peter dran, der auch,
genau,
ziemlich interessante
aber das
Sachen
auch
hat.
Das finde ich aber auch eine gute Idee, dass er, also, und ich meine, wenn man es jetzt wirklich mal sich anguckt, ja Gott, dass 16-Jährige halt so eine Visitenkarte da in der Tasche haben, würde man vielleicht auch denken, naja, die spielen halt ein bisschen Detektiv. Aber der Doktor, da sind sie halt am Falschen, der glaubt, nee, ja, das ist ja super. So, gerade euch, wo man euch gar nicht verdächtigen würde.
Genau, ich wollte gerade sagen, und genau, der will das ja auch sehen, ne? Der will ja, dass die ihn, naja, und dann kommen wir ja später dazu, die sind ja nicht ohne Grund da. Aber auf jeden Fall finden sie
Peter ist dran, hast du gesagt.
Mhm. Total interessante Sachen auch. Der Peter trägt nämlich eine Autogrammkarte von Robert Arthur in seiner Portemonnaie-Börse.
Ja. Also leider Wahnsinn. Wird nicht erklärt, wie er da dran gekommen ist. Oder
ja, hätte
so.
Ich auch sehr spannend gefunden, ehrlich gesagt. Aber ist halt wieder so ein kleines Gimmick, ne, dass man sagt, okay, man würdigt eben Robert Arthur gern natürlich dadurch. Ist ganz, ganz, ganz niedlich eingebaut. Finde ich besser eingebaut als Tante Mathilda und Onkel Titus. Genau, ja. Und dann ist Bob dran und das ist eigentlich alles ganz okay. Dann wird die Karte vorgelesen, glaube ich, dann erst bei Bob, ne? Und sie finden aber, dann will das gerade zurückgeben, die Geldbörse, glaube ich, und dann fällt eine Postkarte ungünstigerweise aus seiner Tasche raus.
Ja.
Ja, von Monika, die sie mit Laub, mit Lob überhäuft.
Ja, Laub. Wir sind bald im Herbst, Jenny. Du bist
ja,
schon ein bisschen
Oktober. Ja, ich bin schon viel zu weit.
Ja, ja.
Und sagt also wirklich danke, dass ihr diese Wilderer-Mafia entlarvt habt. Ihr seid wirklich richtige Detektive. Jawohl.
Ja, genau. Und da habe ich noch kurz überlegt, Monika kam mir total bekannt vor. Ich habe gesucht, ich habe aber keine Monika gefunden.
Ich habe auch nichts gefunden. Und Monika kam mir jetzt auch nicht bekannt vor, ehrlich gesagt.
Aber irgendwie... Also irgendwas klingelte da bei mir, aber scheinbar...
Also ich habe auch nachgeguckt, ich habe es auch eingegeben. Also wenn hier Schwarmintelligenz, Freunde, helft uns, gibt es da irgendwas? Martin.
Wenn wir die Monika irgendwo überlesen und übersehen haben, vielleicht ja auch... Also keine Ahnung. Das wäre toll. Weil
würde
das
ich ganz
gerne
wissen, weil ich habe auch überlegt, Wilderer, also wann gab es mal einen Wilderer-Fall? Da ist mir auch nur im Schatten des Giganten eingefallen, aber das ist,
und der
ja,
ist ja
viel später und vorher ist mir da nicht so recht was eingefallen. Aber vielleicht ist es auch einfach was Fiktives, gell? Also vielleicht bezieht sich Ben Nevis da auch wirklich mal auf nichts. Genau. Und Crackstone hat jetzt echt die Faxen dicke.
Und sagt so, die werden jetzt hier ausgetrocknet. So, wir stellen jetzt hier das Wasser ab und puh.
Schon
also
wieder kein
wieder,
Wasser mehr.
Wieder, sie haben schon wieder ein Wasserproblem.
Prost.
Ich... man soll ja viel trinken.
Genau, trinken Sie viel Flüssigkeit. Ja, was soll ich sonst trinken? Ionisiertes Plasma? So. Genau.
So, nächstes Kapitel. Mittlerweile sind wir 9, nur um einfach da mal die Durchnummerierung zu
Genau, also das Kapitel heißt 9 und das ist das 6. Kapitel. Total witzig, man kommt total durcheinander, ne? 6, 9.
Und genau, der Doktor hat ja jetzt angekündigt, er würde sie gerne austrocknen und verlässt dann mit seinen beiden Kumpanen die Zelle und macht die Tür zu. Und dann überlegen sie, dass sie vielleicht ganz, ganz schnell, also da sie haben halt auch ein Waschbecken gesehen, dass sie ganz schnell noch, bis sie das Wasser abdrehen, noch irgendwie Wasser trinken oder Wasser auffangen können.
Das ist super, ja. Da rennen die zu dem Hahn und da haben sie irgendwie auch so Becher, haben ja noch ein bisschen auch was dabei, füllen da alle Gläser, Becher, die sie so haben, mit Wasser auf und dann merkt man auch, Peter da hängt sich dann noch so unter den Wasserhahn und dann geht's dann so langsam zur Neige und dann ist erstmal zappenduster, aber alle haben sich ihre Bäuche noch mal ordentlich mit Wasser gefüllt. Und Justus plumpst dann aufs Bett und Bob liegt da irgendwie so ein bisschen halb drunter und jetzt geht's ab. Also
Bob wollte die Becher unter, damit der Doktor das halt nicht sieht, sondern sie wollten die Becher unterm Bett verstecken.
Ja.
Und Justus lässt sich einfach mal drauf fallen.
Der bumst sich da auf das Bett, Bob liegt, man kann es richtig vorstellen. Und der geht echt ab und sagt, ey, was soll das, Dicker? Ja, und er sagt zu Justus, aber das ist mein Wasserbauch. Und dann Wasser? Ich dachte, bei dir ist es alles Speck. Und dann sagt er auch schon gut Dickbauch, war halb so wild. Also es ist dann richtig schön.
Na gut, also wenn mir irgendwie einer ne, so hinten auf den Hinterkopf prallt oder so auf den Rücken, wäre ich wahrscheinlich noch auch not amused. Nee.
Aber er macht es ja mit dem Augenzwinkern,
Stelle.
Ja.
Und wir haben so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen für die gefreut, weil ich dachte, okay, sie haben auf jeden Fall was zu trinken.
Ja, haben sie clever
erzählt,
noch gedacht.
Super,
ja.
Und Peter erzählt von seinem geretteten Dietrich-Set, nicht, dass er da was mit anfangen könnte, aber er erzählt, ne, hat er so ein bisschen, ne, hat er in Sicherheit gebracht. Und er attestiert dem guten Doktor ja totalen Verfolgungswahn.
Mhm.
Und da gehe ich mal mit. Ich habe nämlich auch nochmal nachgeguckt, wie das mit dem Verfolgungswahn nämlich ist. Der gehört halt zur Paranoia, also eine psychische Störung, in deren Mittelpunkt Wahnbildungen stehen und laut Klassifizierung nach ICD-10 ist die paranoide Schizophrenie, Und da ist es so, dass die Betroffenen an einer verzerrten Wahrnehmung ihrer Umgebung in Richtung feindseliger Handlungen ihrer Person gegenüber glauben und ängstliches und aggressives Misstrauen bis hin zur Überzeugung einer Verschwörung anderer gegen sich, davon gehen die aus. Kann unterschiedliche Ursachen haben und ist oft eine Begleiterscheinung vieler anderer Erkrankungen. Also woher das genau kommt, ist sehr schwierig rauszufinden. Aber also da, also bei dem Doktor, ich würde sagen, eindeutig.
Wie es im Buche steht, also 1:1 trifft das auf ihn zu. In vollem Umfang, ja.
Genau. Und es ist halt nicht zu unterschätzen, diese Störung ist halt, also die Menschen glauben das wirklich.
Ja.
die fühlen sich halt wirklich verfolgt und das in ihrer Logik, in ihrer Wahrnehmung passt das alles
total
gut zusammen.
Genau, ja. Richtig, richtig.
Und, das ist und halt deshalb ist es halt auch so schwer. Und deshalb ist es halt schwer, also da, die kann man auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Also bei einer psychischen Störung der Art helfen meistens nur Medikamente.
Ja, richtig.
So viel dazu.
Sie gucken sich dann so ein bisschen noch in dem Raum um und finden dann doch relativ schnell auch im Boden eine Luke. Ne? Die, also, oh, es sind auch so Computerausdrucke, die da so rumliegen, so stapelweise.
Ja, stapelweise.
Papier, gell? Stapelweise. Ja. Papier liegt da rum und unter denen oder so neben denen finden sie da auch diese Luke und dann hören die auch draußen, wie sich der Crackstone auch unterhält und dann, wo es auch um Grubengänge geht. Also es fällt auch das Wort Grubengänge und sie sind sich dann sicher, okay, es gibt hier irgendwelche unterirdischen Gänge und da haben wir doch irgendwo eine reelle Chance, rauszukommen.
Ja, aber und zwischendurch haben sie dann aber auch laute Geräusche gehört, wie so ein Riesenstaubsauger und alles fängt irgendwie an zu vibrieren und deshalb glauben sie, ach, vielleicht ist das doch was mit diesem summenden Berg. Also alles wird immer auch drumherum noch viel gefährlicher und Bob zieht schon so Verbindungen von den Geräuschen und dem Flugzeug, was sie gesehen haben, ob es da nicht irgendwie was gibt.
Genau, und es wäre halt total spannend, das mal herauszufinden, ob man da nicht vielleicht irgendwas sieht. Ne? Und dann geht es natürlich jetzt die Frage los, jetzt müssen wir in die Gänge, die sind natürlich akut einsturzgefährdet und Peter hat ja Gott sei Dank sein Dietrich-Set nicht umsonst gerettet. Da kann nämlich dann die Falltür damit öffnen und dann ist für Justus ganz klar, Peter, so, ab, mach dich mal rein ins Loch.
Ja, sagt da bin aber, ich ja schon wieder, ich bin ja schon wieder auf meiner Justus Jonas Diktaturen-Fährte und denke, da ist er wieder. So, Peter rein ins Loch, ab, aber Peter weigert sich.
Da sagt er auch wirklich, das ist sein Job, ne? So, und Peter sagt, ne, ich habe einen Krampf im Fuß. Ha, ich habe vorhin das Dietrich-Set gerettet, ich habe einen Krampf im Fuß, ich kann nicht.
Genau, und Justus regt sich auf und sagt, das sei ja wohl eine Frechheit und so. Und Bob weigert sich auch.
Ja.
Finde ich auch mein Mann. Hervorragend. Ja. So. Und Justus sagt, Schlappschwänze. Also da bin ich ja schon halb auf dem Baum. Und dann fängt er irgendwie so nach dem Motto, ja, muss ich jetzt irgendwie, aber er sagt diesen Satz halt auch nicht zu Ende.
Nee, er sagt dann aber noch
seinen letzten Trumpf.
Ja, genau.
Ich bin ja zu dick. Zitat.
Und da ist das dann wieder okay, ne? Wenn er ja selbst von sich spricht, ne?
Ist das ein Totschlagargument? Ich glaube ihn schon.
Für ihn schon. Ne? Und es ist ja tatsächlich auch so, weil Bob sagt, na gut, dann gehe ich halt. Im Hörbuch ist er ja total, ich.
Der meldet sich freiwillig im Hörspiel, wo ich dachte, was? Hä?
Ja.
Also da finde ich es ja ganz gut, dass er sich halt wenigstens noch weigert im Buch.
Ja.
Und sagt, dann holt er aber noch so Sachen für sich raus. So, ihr müsst mich rausholen und ich kriege die Taschenlampe und so.
Das
dann holt
wir
er sich
Bob.
Noch so ein paar
Vergünstigungen. Bob. Ja, Bob. Also da wird so oft inflationär Bob gesagt. Mir ist übrigens auch aufgefallen zu unserer zweiter, dritter und erster Diskussion. Es kommen nur an zwei Stellen mal vor, wo wirklich mal der Bob mal zu Peter Zweiter sagt, aber ansonsten haben wir hier wenig Erster, wenig Zweiter. Gar kein Dritter, ne? Also da, das ist mir auch aufgefallen. Das fehlt da, weil es ganz oft dann einfach die Vornamen normal gesagt werden, ne? Da genau. Und ja, er sagte ihm, ich möchte eine extra Wasserration. Ich möchte hier stapelt mal die Zeitung auch, werft die mal ins Loch, damit ich dann wieder hochklettern kann. Ich weiß ja nicht, wie tief das ist. Also auch ganz clevere Schachzüge schon vorausgedacht.
Ja, und macht eine Puppe auf meiner Pritsche, damit keiner merkt, dass ich weg bin.
Ja, die haben das aber auch vergessen noch, aber es kommt ja auch im Hörspiel vor. Es gibt dieses Guckloch, ne? Die können also von außen in diesen Raum beobachtet werden, was sie auch werden.
Spion,
ne?
Genau.
Ja, richtig.
Und da hat sich zum Beispiel Peter auch, als sie das Wasser, als sie sich dran gehängt haben an den Wasserhahn, hat sich Peter vors Loch gestellt, damit die das nicht sehen.
Ja, super.
Also da haben die schon sehr schnell geschaltet auch. Ja. Ich würde da erstmal sitzen und denken, was ist jetzt los?
Ja.
Gurgel irgendwie in den Wasserrohr. Ach so, das Wasser. Aber ist auf jeden Fall, also es geht dynamisch weiter. Wir sind schon am Ende vom siebten Kapitel und dann Bob ins Loch. Also,
Bob ins Loch, ne?
Es geht wirklich Schlag auf Schlag.
Na, und dann gehen wir auch mit Bob direkt runter ins Loch und der ist dann so ein bisschen erstmal so auf sich zurückgeworfen, ne? Und geht erstmal so ein bisschen durch die Gänge, ein bisschen auf sich zurückgeworfen und sagt, ja, okay, eigentlich sind ja Justus und Peter immer diejenigen, die diese gefährlichen Aufgaben übernehmen. Er ist für einen Helden ja eigentlich nicht geboren, ne?
Also, finde ich ganz gut, dass er sich auch ärgert, dass er sich jetzt hat doch breitschlagen lassen. So, weil das ist sehr menschlich, finde ich. Also ich glaube, wenn ich diejenige wäre, die da unten durch die Gänge geht, dass ich auch denke, Mann, warum Warum so, ich? Warum habe ich mich denn jetzt wieder drängen lassen?
Genau. So. Aber er denkt auch dran, seine Wege schön mit seinem roten Fragezeichen zu markieren, ne, verläuft sich dann auch so ein bisschen auch, ne, aber das ist auch ganz gut, weil er sagt dann, okay, da war ich schon mal und kommt dann doch durch irgendwelche Umwege doch an so einer Luke vorbei, wo er sich dann hochzieht, ne?
Genau, aber vorher meint er, ach, da geht's jetzt ein Stück geradeaus und die Taschenlampe schwächelt, ich mach mal die Taschenlampe aus. Das hätte ich nicht gemacht. In diesem Stollen ist es wirklich, also dunkel wie in so einem Bärenpopo, da siehst du gar nichts. Da würde ich, selbst wenn es 50 Meter geradeaus geht, da würde ich doch die Taschenlampe nicht ausmachen, oder?
Furchtbar, vor allem, das ist dieses Horrorszenario, machst du dann aus, dann bist du stockenduster, dann machst du natürlich irgendwann mal wieder an, damit du dann doch nicht von der Mauer läufst und dann steht auf einmal jemand vor dir. Bäh.
Ja. Oh. Also ich hätte das nicht gemacht, aber er findet ja trotzdem diese Luke, von der du gerade erzählt hast, diese Metalltür mit einem Hebel. So.
Genau, und dann geht er da auch, also zieht sich da irgendwie hoch, gell, geht da rein und kommt dann doch zu auch irgendeinem Gangsystem und kommt dann auch ziemlich schnell bei so einem Raum vorbei, wo er von außen dann den Crackstone beobachtet, der am Computer sitzt und dann übelst ausflippt und auf die Tastatur haut und seinen Stuhl durch die Gegend schmeißt und kann dann aber auch auf dem PC erkennen, dieses Emblem von Master of the Universe. Ja, und das ist ja das Spiel, was der Bob auch da im Internet zockt und dann damit weiß, dass der Crackstone das auch spielt.
Als wenn der nichts anderes zu tun hätte, der Doktor, aber gut. Und deshalb fallen ihm jetzt auch so Formulierungen auf, diese universale Intelligenz, das wäre wohl auch bei dem Spiel vorgekommen und
ja, genau, ne? Und dann auch das Flugzeug und so, na, da kommen schon so ein paar Gedankengänge ins Rollen bei Bob. Und der geht dann noch so ein bisschen weiter und entdeckt letztendlich dann auch wie im Hörspiel das Space Shuttle. Also wirklich dieses Flugzeug, was er erst gar nicht so erst als Flugzeug so ein bisschen erkennt und dann plötzlich aber die Triebwerke sieht und sagt, okay, das ist jetzt nicht nur für den normalen Luftraum, das geht noch ein bisschen höher.
Aber das ist ein Space Shuttle. Und auch da habe ich wieder so einen Nörgelmoment. So. Also im Buch ist es so, dass Bob sich irgendwie bückt und guckt. Also da ist halt diese riesige Kuppel, wo da drunter dieses komische Flugzeug steht, dieses Space Shuttle. Und Bob bückt sich ein bisschen und guckt so durch die Kuppel. Und da ist eine Art Röhre. Und da kann er einige hundert Meter lang durchgucken. Und am Ende sieht er den Nachthimmel. Das passt vom Winkel definitiv nicht, aber Es passt halt schön zur Geschichte.
Augen, genau.
Genau, der kann um die Kurve gucken. Der hat so eine Art wie so eine, wie heißen noch diese Spionage-Sachen, die man so um die Ecke oder so ein Periskop.
Genau, so ein Periskop.
Periskop.
Oder so Spiegel, die eben aus einem bestimmten Winkel so zusammengedingst sind. Habe ich letztens erst gesehen, da gibt es irgendwie so eine Brille für die Climber, für die Free-Climber oder auch die geleiteten Kletterer hier an den Wänden. Die haben so eine Brille mit auch so Spiegeln, dass sie nicht ständig den Kopf so im Nacken haben müssen.
Das ist ja
und dann
gut.
So eine, da können die halt ganz normal gucken und können trotzdem nach oben schauen. Fand ich auch ziemlich spannend.
Und sowas kann der Bob einfach mit seinen Augen, der bückt sich ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Zentimeter und dann kann er halt hunderte Meter durch die Röhre in den Nachthimmel gucken.
Was
okay,
muss
geschenkt.
Der für Kontaktlinsen haben? Aber vielleicht hat er ja da keine. Wir wissen gar nicht, ob er da eine Brille trägt, das ist aber auch spannend.
Nee, wird auch die ganze Zeit nicht erwähnt, vor allen Dingen, es wird ja gleich noch ordentlich rumsig, von daher.
Absolut, also es ist nämlich dann so, dass dann, wir haben zwischendurch schon erfahren, dass der kleine, oh Gott, ich nehme es zurück.
Ramirez.
Dass der Mexikaner, ich habe nicht klein gesagt, dass der Ramirez
der ist aber
heißt,
klein.
Ja, doch, Gäste ist auch geschrieben, gell? Ja. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Ramirez heißt. Der wurde dann auch mal zwischendurch so genannt und der überrascht quasi dann den Bob und hat auch gleich eine Knarre dabei und und Bob ist aber mal ganz eine flinke Hasenwende macht er und will wegrennen. Und dann gibt's so schöne Verfolgungsjagd durchs Gangsystem, ne?
Ja, und dann zwischendurch kommt nochmal ein Schuss und man denkt,
Also das habe ich auch gesagt, meine Güte, ne?
Also und alles kommt ins Rutschen und am Ende von dem Kapitel sind Bob und Ramirez beide verschüttet. Bob hat Ramirez noch so rausgezogen und jetzt sitzen sie halt beide in der Falle in so einem eingestürzten Stollen.
Genau. Da habe ich mir dann auch gedacht, ne, also krass, ne, also wo ich auch denke, gut, der Ramirez wollte vielleicht nicht auf Bob schießen, der ist wahrscheinlich dann irgendwie so dieses typische, ich bin gestolpert und hat sich einen Schuss gelöst, ne, also weil ich da auch fast
das
denke, dass
ja
der,
da noch nicht
dass der vielleicht so gar nicht schießt, das habe ich mir nur so gedacht, ne, das war nur so mein hypothetisches Empfinden, ne.
Und dann, ja, aber wir wissen ja zu dem Zeitpunkt noch nicht genauso, wie Ramirez drauf ist, weil man hat schon gemerkt, im Verhältnis zum Doktor, der erscheint ihm schon fast töricht zu sein. Die haben fast so ein Herr- und Hund-Verhältnis. Also wenn der Doktor sagt, hol's Stöckchen, dann holt der Ramirez auch das Stöckchen. Also von daher könnte ich mir auch vorstellen, zu dem Zeitpunkt noch, dass Ramirez da auch irgendwie schießen würde.
Aber vielleicht bin ich da ein bisschen hörspielgeschädigt. Das habe ich wahrscheinlich, weil ich das erst gehört habe. Ich finde schon, dass mit dem Ramirez rein von seinem Sprechen,
ja.
Ob nun bewusst oder unbewusst, ob der das wollte oder nicht, ich finde, man hört es ihm an im Hörspiel, dass er nicht schießen will, bleib doch stehen und so nach dem Motto, ich will dich doch gar nicht erschießen, so, weißt du, so, also das ist so doch so flehend, so, bleib doch bitte stehen, weil, also ich würde natürlich zur Not, wenn Craig Stone sagt, schieße ich natürlich, ne, weil ich bin dem ja hörig wie sonst was, aber ich möchte doch eigentlich nicht auf dich schießen, weil du bist ja nicht viel älter als ich, ne, das ist ja so, ja. Wird ja gesagt, dass die vom Alter her nicht weit auseinander
sind. Ein bisschen älter ist er, aber von der Größe ist er so groß wie Bob, das wird auch am Anfang noch gesagt, und stimmt, und als wir die belauschen, als sie die Radionachrichten hören, und über diese Gänge sprechen, dann sagt ja auch der Doktor, ach, ne, und wenn die da unten sein würden, dann wären wir das Problem wenigstens los. Und Ramirez sagt, ja, aber die könnten ja auch einstürzen. Da merkt man, der ist schon eher ein bisschen in Sorge um der die. Hat, also der ist nicht ganz so, der scheint nicht so skrupellos zu sein.
Genau, der hat ein Gewissen. Genau.
Genau, und deshalb springen wir jetzt ins neunte Kapitel, das heißt 6. Und dann hocken wir halt mit den beiden so im Gang, mit Bob und Ramirez. Und naja, das ist so ein bisschen, im Hörspiel ist das ja auch so, jetzt plaudern sie so ein bisschen.
Eigentlich ganz nett.
Kommen sich ein bisschen näher, die beiden.
Ja, obwohl ich es schön finde im Buch, weil da nochmal wenigstens aufgefasst wird, okay, wir sind jetzt hier verschüttet, okay, wir haben jetzt hier irgendwann keinen Sauerstoff mehr.
Ja.
Und man im Buch auch wirklich merkt, dass die müde werden, ne, weil sie doch so, ne, und wo dann auch Bob sagt, oh, wirst du auch langsam müde hier? Also irgendwie müssen wir uns hier doch ein bisschen beeilen und versuchen dann auch so ein bisschen schon Schutt und Geröll irgendwie wegzuräumen und hoffen halt wirklich sehr, dass die von der anderen Seite auch anfangen zu suchen.
Ja, aber da wissen sie ja noch nicht, ob jemand kommt. Und deshalb möchte Ramirez eigentlich nicht, dass sie graben, weil er Angst hat, dass noch mehr verschüttet wird. Und erst in letzter Minute, wenn sie gar keinen Sauerstoff mehr haben, dann sollten sie anfangen zu graben. Und das ist halt wirklich so. Also wenn es einen abgedichteten Raum gibt, ist es ja wirklich so, wenn die Konzentration nicht mehr ausreichend ist vom Sauerstoff in der Atemluft, dass man dann wirklich erstickt. Und es stimmt, man vergiftet sich dann wirklich selber.
Ja. So. Ja, furchtbar, ne? Also auch ganz, ganz, ganz schlimme, gruselige Vorstellung, finde ich, ne? Ob das jetzt nur Luft ist, die einem dann fehlt oder ob man eingeschlossen ist und irgendwas läuft mit Wasser voll, grauenhaft, ja. Und aber Bob nutzt das jetzt natürlich, um von Ramirez so ein paar Informationen zu kriegen, ne? Der befragt den über das Shuttle, das ist eigentlich wie im Hörspiel, ne? Also, aber der erklärt noch ein bisschen mehr, glaube ich. Der Ramirez erklärt nämlich auch, wie, dass es eben eine neue Art von Antrieb ist, ne? Dass es mit irgendwie Magnetfeldern dann erstmal da rauskatapultiert wird und dann erst später die Triebwerke quasi gezündet werden.
Dadurch ist es klar, kleiner und kompakter sein, weil wenn man sonst diese Feststoffraketen hat, die spart man sich. Und es ist wohl auch etwas, also das ist normal, das ist oft das, was an Space Shuttles gerne mal explodiert. So diese Feststoffraketen, die eigentlich nur für den Start gebraucht werden.
Genau,
und die haben sie sich gespart. Und das hat alles der Doktor erfunden.
Genau, und wir hören aber auch, warum der das erfunden hat, weil der nämlich mal für die NASA gearbeitet hat und da irgendwie aber dann, ne, gegangen wurde, keine Ahnung, ne, oder
haben
eigentlich,
sie ihn gemobbt.
Ja, die waren ganz schön gemein zu ihm. Aber Bob sagt schon, naja, der verscherzt sich aber auch mit jedem, ne, also der ist jetzt auch nicht gerade der Sympathieträger Nummer 1, ne.
Ja, und wir erfahren auch, dass das, wo die da sind, dass das eine alte NASA-Anlage ist, die irgendwann aufgegeben wurde, als sich die Regierung geändert hat und gewechselt hat. Und dann fand man dieses Projekt nicht mehr so spannend und hat gesagt, oh, das lassen wir und Sand drauf und Gutes.
Kommen wir jetzt schon den Realitätscheck müssen wir sowieso nicht machen, weil das ist alles wieder der Realität, aber können wir mal drüber reden, dass diese ganze Anlage von 3 Leuten betrieben wird und wie das gehen soll?
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist alles vollautomatisch. Und wer weiß, was der Butch halt, der ist ja für die
Problemlöser
EDV zuständig.
Das stimmt.
So, wer weiß, was der da alles automatisiert hat, von wegen nur Hohleimer. Also wenn der die ganze EDV da, dann muss ganz schön was auf dem Kasten haben,
aber
anstatt
wirklich
hier nur mit dem Gewehr rumzufuchteln.
Also jetzt ohne Mist, der wird ja wirklich so dargestellt, als wäre es wirklich die Hohlbirne der Nation, gell? Also der hat einfach seine Wumme und ist einfach nur dumm wie Strunze. Aber hallo, wenn der sich jetzt bei der NASA als EDV-Techniker gearbeitet hat, also Entschuldigung, ja. Also das würde selbst ich mir nicht zutrauen.
Ja. Genau. Also. Und also das erfahren wir mal so eben nonchalance über den Butch.
Unglaublich.
Und wir erfahren aber auch über Ramirez, dass der halt illegal nach Amerika gekommen ist und dann durfte er aber irgendwie beim Doktor bleiben. Der hat sich dann ein bisschen um ihn gekümmert und nachher hat er ihn sogar adoptiert und dann musste er halt nicht mehr das Land verlassen. Und aber er ist deshalb halt auch total abhängig vom Doktor, weil wenn der irgendwie sagen würde, jetzt geh wieder, dann müsste Ramirez wahrscheinlich wieder nach Mexiko.
Klar, der könnte den ja sofort dann wieder abschieben, ne? Also dass der dann doch, aber der macht das nicht unter dem Aspekt, dass er, glaube ich, Angst davor hat, er könnte mich wieder abschieben, sondern der macht das wirklich aus der puren Dankbarkeit, dass er dem so hörig ist, also Ramirez jetzt, ne? Also der hat ja auch Schiss, dass er abgeschoben wird, aber ich glaube, der hat noch so dieses Urvertrauen noch zum Crackstone, weil der einfach nicht noch gar nicht weiß, wie
es ist halt
krank
eine Vaterfigur.
Der ist. Ne?
Es ist halt eine Vaterfigur für ihn.
Ja.
Und vor allen Dingen, der hat ihn halt auch schon gefördert. Ne? So, weil er erzählt Bob halt auch, er darf das Space Shuttle fliegen. Er ist es auch schon geflogen.
Ja, Wahnsinn. Da reden sie natürlich auch drüber. Da bin ich ja ganz bei Bob. Ne? Also wenn die sich da so unterhalten, ne? Und er schwärmt dann halt davon, ne? Wie das ist, ins All zu fliegen und so, wo dann Bob eben auch dann sagt, ja, Otto, das würde ich auch total gerne mal machen und das stelle ich mir total spannend vor. Ne? Also da habe ich mich dann auch wieder gefunden und dachte, ja.
Echt? Ja, mein Platz kannst du haben. Also ich... Ich bleib unten stehen,
weißt du,
und winke.
Ich brauche jetzt keine Mars-Mission. Ich will auf den Mars geschickt werden und komme nicht wieder. Ne? Also wirklich nur einmal hoch und wieder runter. Und
bisschen schwerelos sein und wieder zurück?
Genau. Einfach nur einmal von oben gucken und dann wieder runter. Und dann möchte ich gerne wieder frische Luft schnuppern.
Boah, ich glaube, ich würde diesen Start echt nicht gut überstehen, weil ich finde ja schon Fliegen, nicht weil ich Angst vorm Fliegen habe, das ist komplett, da bin ich angstfrei. Aber ich kann das so körperlich so schlecht. Also so dieser Druck. Ausgleich und dieses Gebrumme und dieses Gewackel.
Ja,
und
also ich sag auch nicht, dass ich das überstehen würde. Es ist einfach nur diese Faszination Weltraum, die habe ich schon immer gehabt, auch als Kind schon, einfach weil das wahnsinnig faszinierend ist, dieses ganze Weltraumgedöns. Ob ich letztendlich, wenn mir jetzt einer sagt, so, jetzt kannst du aber, jetzt geh mal hin, jetzt setz dich da mal hin, da würde ich mir wahrscheinlich einscheißen, ne? Aber, und dann den Schwanz einziehen.
Da trägt man ja Windeln, erfahren wir dann noch später. Ja, genau. Also auch Astronauten haben Windeln. So
ja, zu Recht. Umständen. Zu Recht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt echt ganz schön viel erfahren und dann ist es auch so, dass wir, glaube ich, dann im Kapitel 9 dann zurückgelassen werden mit, oh, wir hören Kratzgeräusche, also hier tut sich was, hier kommt gleich jemand. Vielleicht sind es ja Justus und Peter.
Genau, aber wir kommen dann, wir haben dann Szenenwechsel im Buch auch, wir landen bei Justus und Peter, die wachen erstmal in ihrer Zelle auf, es ist dunkel und
Hallo, die haben gepennt.
Ja, die sind einfach mal
eingeschlafen. Die sind eingepennt und dann müssen wir noch dazu sagen, dass ja, als sich der Schuss löste und anfing, der Erdrutsch zu kommen und vielleicht auch noch mal der Crackstone die Rakete mal kurz angemacht hat, keine Ahnung, ja. Es gab auf jeden Fall ein Rumpeln, ein Brummen und Justus und Peter haben das wahrgenommen in der einen in dem einen Kapitel noch und haben gesagt, oh Gott, und Bob ist da unten und jetzt rumpelt's hier. Und dann kamen wir ja dann zu der Verfolgungsjagd und dann dieser Erdrutsch und dann Pendy.
Ja, vielleicht haben sie aber erst vor
Erschöpfung
und sind dann
vielleicht.
Wach.
Ja,
und völlig
die sind
und die haben das Licht ausgemacht.
Ja.
Sie haben halt auch das Licht ausgemacht, damit halt Gregstone nicht merkt, dass sie nicht mehr zu dritt sind. Auf jeden Fall ist ja jetzt klar, okay, wir müssen zu Bob, wir müssen dem helfen.
Ja.
Dann machen sie sich so Papierfackeln. Papier ist ja genug da und sie springen jetzt halt auch ins Loch. Und machen zwischendurch auch diese Fackeln an, aber die sind ja auch nicht von langer Dauer.
Ja,
so lange brennt ja auch irgendwie so ein Stück Papier hier, so Druckerpapier nicht.
Ja.
Aber sie hören auch klopfen und sehen Licht und sehen der Doktor und Butch graben.
Genau. Ne, die graben und dann dauert es auch gar nicht lange, da haben die das freigegraben und die schnappen sich gleich den Bob und fesseln den und ja, Ramirez wird gleich ran, hier, wie, was ist los, ja, ich habe mir den Fuß verletzt, er hat sich ja den Fuß verletzt, gell, und sagt, da kannst du aber noch fliegen, Crackstone sagt das, fragt das gleich, ne, sagt, ja, wird schon irgendwie gehen und Bob blickt halt gleich, ja, die wollen den doch nur ausnutzen und das ist ihnen nur wichtig, dass hier ihre Interessen durchgesetzt werden, was letztendlich mit ihm ist, ist ihnen doch völlig egal, ne, also der versucht dann schon so ein bisschen schon Zwietracht zu säen oder zumindest zwei in Ramirez zu sehen.
Ja, und dann, das ist ein ganz kurzes Kapitel, und die vier gehen weg und Justus und Peter sehen die weggehen. So.
Genau.
Und im nächsten Kapitel verfolgen die halt die Gruppe und es geht wieder durch so eine Stahltür, wo Justus noch denkt, bin ich zu dick, passe ich da irgendwie durch, quietscht's nicht. Und sie landen in einem Raum mit ganz vielen Kisten und da scheinen irgendwie Computerchips drin zu sein. Genau. Und sie finden Greg Stones kleinen Koffer. Der war zwischendurch auch immer, also den, der war auch immer unterwegs. Den hat zwischendurch Ramirez mit sich rumgetragen, dann aber draußen stehen lassen, bevor sie verschüttet wurden. Und dann hat man Greg Stone mit diesem Koffer irgendwie auch noch, hat er auch noch irgendwie, er hat nämlich den Koffer gefunden, da war er ganz stolz drauf. Er hat den Koffer gefunden. Mhm. Ne? Butch, ich habe den Koffer gefunden. Ja, brav, und jetzt Butch. Finden sie, und jetzt finden die Jungs halt irgendwie, da steht halt dieses Köfferchen irgendwie rum. Und naja, genau. Letztendlich ist es halt eine Falle. So.
Genau.
Und auch die beiden sind dann mitgehangen, mitgefangen
und werden dann erstmal alle gefesselt und werden dann in so einen Raum geführt, wo dann auch der Raumanzug schon liegt und Ramirez sich da in Schale schmeißt und eigentlich auch fast so weit ist, aber dann doch denkt, aua, mein Fuß, ich gehe mal noch mal kurz ins Bad kühlen. So.
Genau, und Ramirez soll, während er sich umzieht, halt die Jungs bewachen, während der Doktor und Butch irgendwie weggehen. Das ist ja auch sehr praktisch für uns, so als Leser. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen was mit. Und Butch bringt den Koffer ins Raumschiff. Und der Doktor geht nach nebenan Computerspielen. Wir wissen es nicht genau.
Ganz genau.
Und jetzt beraten sich die drei Fragezeichen erstmal, weil die haben sich ja auch eine Zeit lang nicht gesehen. Da muss ja Bob jetzt erstmal ein bisschen erzählen, was so ist. Und er erzählt von diesem Raumgleiter, den er gefunden hat und meint auch, seine Fesseln seien locker.
Ja, der kann sich da ziemlich gut und ziemlich schnell tatsächlich befreien. Und Ramirez ist ja gerade im Bad. Und dann hat er die Fesseln ratzfatz los, schiebt dann einen Stuhl wieder mal unter die Tür, um den mal da ein bisschen einzusperren. Und dann überlege sich, was macht man jetzt? Was können wir jetzt tun?
Genau, und wir hören auch mittlerweile schon einen Countdown. Der fängt bei 55 Minuten an. Und der läuft jetzt auch über den Lautsprecher, hat der Doktor eingeschaltet. So, jetzt geht's langsam los. Im Hörspiel sind es 10 Minuten. Finde ich ganz gut, weil das entspricht ungefähr, glaube ich, der Zeit, die das Hörspiel jetzt noch so vor sich hat.
Ja, das stimmt.
Da sind wir wirklich 1:1 im Hörspiel.
Ja.
Und Bob, während Ramirez halt auf dem Klo irgendwie ist, Bob outet sich als NASA-Experte. Er hat da ein bisschen was gelesen. Da bin ich ja bei meinem Realitätscheck, wo ich denke,
ja, klar, alles öffentlich, na klar.
Genau. Und mittlerweile ruft der Doktor halt auch Ramirez so, wo bleibst du? Wird Zeit, wir haben noch 38 Minuten. Und jetzt kriegt Bob langsam ein bisschen irgendwie Angst, dass der Doktor, wie reagiert er, wenn der Ramirez jetzt nicht erscheint?
Genau.
Und da hat Justus eine ganz super Idee.
Toll, schmeiß dich doch in den Raumanzug und geh ins Raumschiff. Aber nur rein und hol den Koffer und dann gehst du wieder raus.
Genau, in der Zeit können wir ein bisschen dieses Rätsel lösen. Das ist jetzt in der halben Stunde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und er kann auch wieder rausgehen, meint Justus. Du sagst einfach, wenn irgendwie du gehst aufs Klo.
Du musst noch mal gacken, ja, genau.
Und ich denke, na, ob das so klappt, aber gut.
Ein Plan ist ein Plan, aber gut ist eine andere Frage.
Währenddessen randaliert Ramirez so ein bisschen auf dem Klo und will halt raus. Und sie drängen dann aber beide auch Bob, dass er das mal macht. So. Und Peter sagt auch, notfalls kannst du den Doktor auch irgendwie überrumpeln und dir die Waffe schnappen. Und ich denke, das wird irgendwie gerade, langsam wird es wirklich bescheuert. Und wir werden langsam doch ein bisschen unrealistisch.
Jetzt schon. Jetzt erst.
Naja, ja. Ich war sehr lange guten Mutes. So und
Hilfe. Ja, und der Bob schmeißt sich auf jeden Fall in den Anzug und macht sich dann auf den Weg. Muss natürlich aber erstmal nochmal an Crackstone vorbei und überlegt auch, ob er ihn jetzt ansprechen sollte. Aber ja, vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht. Und ja, hi, ich bin da mal da und ich gehe jetzt mal zum Raumschiff.
Da plaudern die dann noch so ein bisschen schön und ich denke, okay. Und im Hörspiel ist es ja auch schön, da finde ich es gut, da hat Bob ja sogar noch ein bisschen Akzent sich drauf geschafft.
Ja.
Wenn man genau hinhört.
Gut, dass er daran gedacht hat auch, weil, ne, also das, ungeachtet dessen, dass wir dann im Nachhinein ja dann wissen, dass das ja eh schon längst geblickt hat, dass es nicht Ramirez ist, aber schön, dass er daran gedacht hat. Und er läuft dann halt auch so weiter und dann kommt natürlich dieser Moment, ne, dann so, halt, warte, stopp. Und dann, wo Bob, glaube ich, schon denkt so, ach du Scheiße, hat's rausgekriegt. Und sagt, na, du bist heute aber auch nicht ganz so auf der Höhe. Nimm doch mal bitte noch deine Codekarte mit, sonst kommst du ja gar nicht rein. Ach ja, ja, danke. Ja, krass, ja, ich gehe mal rein jetzt.
Ja, und dann gucken, also dann sind wir wieder bei Justus und Bob. Justus und Peter, die dann auch sehen können, dass Bob das Space Shuttle betritt. Aber die Tür geht zu.
Und nicht wieder auf.
Und Peter kriegt schon ein bisschen Angst um Bob.
Ja. Aber Justus ist und noch sagt, relativ entspannt, ne? Und sagt, oh.
Genau, und Peter sagt aber, der ist doch gar kein Astronaut. Und ich denke, ja, genau, hast du gut erkannt, der ist kein Astronaut. Und ich meine, nicht von ungefähr, studieren und lernen Astronauten viele, viele Jahre und müssen auch, ich weiß nicht, wie viele Stunden die da auch in Schwerelosigkeit sein müssen und so weiter. Auf jeden Fall haben die alle ein abgeschlossenes wissenschaftliches Studium. Naja, egal. Geschenkt. Aber Justus meint, Bob müsste jetzt einfach nur Farbe bekennen und dem Doktor sagen so, hupsi, ich bin's gar nicht, ich bin's der Bob. So, und dann wird der sagen, okay, dann mache ich die Tür wieder auf. So.
Genau. Aber er macht das nicht. Also er tut immer noch so, als wäre er Ramirez, ne? Und der kommt aber so langsam...
Der kann sich befreien.
Ja, der Ramirez ist befreit und dann sagt er hier, hallo, ich bin hier, das ist Bob, der da drin ist. Und der Crackstone sagt, ich weiß.
Genau, und wir haben noch 24 Minuten und der Doktor will jetzt einfach den Bob mit dem Masterplane ins Weltall schießen. Und er freut sich auch so ein bisschen. Und
also wirklich, ist mein Spiel, du wolltest doch mein Spiel
spielen.
Ist mein
Kind, genau. An anderer Stelle sagt er, es ist mein Kind.
Oh, Wahnsinn, ja, stimmt. Oh Gott,
und Ramirez fordert Abbruch.
Ja,
so.
Ja, weil er sagt, ey, hallo, du kannst doch den Unerfahrenen, ich bin hier der Superastronaut, du kannst das nicht einfach jemand anders reinschicken. Ja.
Ach so, meinst du, er ist neidisch, eigentlich wollte ja er.
Ja, also zumindest weiß er eben auch, dass er halt dann da eigentlich, dass es sein Metier ist, ne? Und
ja,
dann
natürlich.
Weiß er eben auch ganz genau, dass Bob das nicht überlebt, ne? Weil der weiß ja nicht, wie es geht.
Oh. Genau. Und aber Bob weiß ja noch nicht Bescheid, aber Justus kann während der Kommunikation vom Doktor und mit dem Space Shuttle kann Justus ein bisschen dazwischen schreien.
Ja.
Und dann kriegen wir schon so ein bisschen mit, dass Bob das schon, also der kriegt schon irgendwie mit, dass irgendwas nicht stimmt, weil er kommt ja nicht mehr raus aus diesem Space Shuttle und setzt sich dann schon mal auf den Pilotenstuhl. Was soll er auch anders machen?
Aber er sagt dann auch, ja, hier, ich bin also immer noch als Ramirez, gell? Also ich mir ist dann doch irgendwie schlecht und können wir nicht vielleicht den Start noch ein bisschen verzögern und ich muss dann vielleicht doch noch mal aufs Klo und alles. Und dann ruft, glaube ich, ja dann Justus irgendwann dazwischen hier, der weiß Bescheid. Also das,
ja, genau. Genau, und alles, was er so sagt, ihm ist schlecht und so, das wird alles nicht irgendwie, da muss er irgendwie durch, sagt der Doktor. Und am Ende weiß der Doktor es halt eh die ganze Zeit schon, dass das nicht Ramirez ist. Haha.
Genau, so. Oh, Wahnsinn, ja. Und dann ist es ja, glaube ich, so, dass dann schon langsam, ich glaube, das ist ja dann das Kapitel jetzt 14, also heißt 1, also wir sind jetzt schon fast bei der 0 angekommen, ne? Ja. Dass jetzt aber so langsam losgeht, dass auch noch mal die Rede davon ist, warum der Ramirez eigentlich ins All fliegen soll, was es mit dem Koffer auf sich hat. Nämlich, dass ein... Oh, jetzt wird's... Oh Gott.
Warte. Ist das da schon?
Ich denke, oder?
Warte. Ja, sag einfach.
No, also er hat es ja gesehen und will ihn jetzt ins All schießen und so. Und jetzt muss er quasi den Part von Ramirez übernehmen. Und der sagt ja, ja, das kannst du aber gar nicht, weil du weißt ja gar nicht, was du da oben machen sollst. Ne, weil ich habe den Auftrag. Und was ist der Auftrag überhaupt? Der soll die Laserkanone reparieren.
Ja, eigentlich soll er erstmal den Satelliten reparieren, heißt es. Und die Laserkanone, das kommt halt erst, sagt der Doktor dann ein bisschen
Ja, stimmt, das wird dann Peter. Bob dann, ja, ja.
Und mittlerweile kommt auch Butch dazu. Und genau, der Doktor wird halt immer so minütlich ein bisschen verrückter und Ramirez regt sich halt auf, weil er mitkriegt so, aha, der Doktor hätte ihn jetzt auch geopfert.
Ja,
aber
genau.
Aber jetzt opfert er eben Bob.
Ja, genau, und weil der Laser ist nämlich außer Kontrolle geraten da oben, da der schießt genau. Da wild um sich und haut da irgendwelche Satelliten da um, ne, wie jetzt den amerikanischen und den chinesischen und so, ne, also wir wissen jetzt auch, da oben wird rumgeballert und das ist natürlich so außer Kontrolle, weil könnte ja auch das Space Shuttle treffen, ne?
Richtig. Und Justus ist jetzt aber schon ganz stolz auf Ramirez, der sich ja jetzt schon mal vom Doktor gelöst hat, weil der erkannt hat, oh, das ist ein verrückter, bescheuerter Typ. Und dann kommt was sehr, sehr Schönes. Es sind noch 12 Minuten und wir sehen einen roten Knopf.
Mhm.
So. Und ein idiotischer Doktor sagt, ah, das ist der Knopf, der kann den Start abbrechen. Also das macht ein schlauer Bösewicht würde das nicht sagen. Zu sagen, wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr nicht, seid
noch.
Ja gefesselt, aber, ne? Und dann können wir hier alles abbrechen. Okay.
Danke.
Genau. Bob macht jetzt mittlerweile irgendwie den Koffer auf. Dann gibt es auch noch so ein Plastikdings, was die ganze Zeit noch im Spiel ist. Das hat der Doktor immer und spielt da nervös mit rum.
Was aber, glaube ich, Bob schon innerhalb des Buches schon als Joystick einfach erkannt hat, ne? Ja. Mit dem man halt Computerspiele spielt, ne? So.
Genau. Ja. Aber dieses Plastikdings ist halt immer dabei und da merkt man auch so, das braucht der Doktor unbedingt, weil es ist so ein bisschen auch sein Glücksbringer und so.
Je nervöser er wird, umso mehr spielt er daran rum, ne? Es ist schon da irgendwie, ne, braucht er da was genau. Er rumfummeln kann, ja.
So, und Ramirez sagt, eigentlich brauchen wir ja nur den Knopf drücken. So, und dann sind wir jetzt wirklich beim Kapitel 0. Und Bob hofft schon, der Justus, der führt bestimmt irgendwas im Schilde, weil er hat mitgekriegt, da läuft schon so eine Art Ablenkungsmanöver. Aber er hat noch nicht ganz raus, was. So. Und der Doktor erklärt jetzt genau, dass er halt ins All geschossen wird und das mit dem Klo, naja, das sei halt so. Und aus gutem Grund würden viele Astronauten auch Windeln tragen, denn Bob müsse ja jetzt auch gleich 3G aushalten. Ist nicht, was wir noch so aus den letzten Jahren kennen mit geimpft, genesen, getestet. Ja. Sondern G-Kräfte sind die Belastungen, die aufgrund starker Änderungen von Größe und oder Richtung der Geschwindigkeit auf den menschlichen Körper wirken.
Genau, und Justus erklärt das dann auch schön Bob über die Lautsprecher, weil der nämlich nachfragt, was sind 3G? Und Justus darf es auch erklären, ne? Das kann er ja auch nicht lassen, gell? Das muss dann auch dann Justus sagen, dass eben das Dreifache seines Körpergewichts quasi auf ihn einwirkt, wenn er dann da hochgeschossen wird.
Genau. Halleluja. Er spricht zum Beispiel von Atemschwierigkeiten, die man hat. Aber nicht nur Atemschwierigkeiten. Also was vor allen Dingen das Problem auch ist, dass einem das Blut in die Beine sackt. Und das kann halt auch nicht nur Sehstörungen mit sich bringen, sondern auch bis zur Bewusstlosigkeit führen. Ja. Und genau. Also so, man sagt so, Symptome bei 2 bis 3G sind beginnende Einengung des Gesichtsfelds, 3 bis 4G röhrenförmiges Gesichtsfeld und das nennt man dann auch einen Grey-Out. Danach kommt dann nur noch der Blackout.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist ja schon
Also für mich wäre das alles irgendwie.
Nee, deswegen sage ich ja, wenn das halt nicht wäre, gell? Also das sind aber auch solche Dinge, da würde ich dran scheitern, ne? Also wenn die bei mir so einen Test machen würden, oder ich musste auch diesen Zentrifugentest machen, musste ja dann auch machen, da würde ich wahrscheinlich nur reiern. Also die könnten mich gar nicht ins All schicken. So gerne ich das auch würde, aber ich würde diese ganzen körperlichen Tests, ich würde sie nicht überstehen. Ich wäre da raus.
Kann man mal ausprobieren. Fällt mir gerade ein, jetzt ist ja gerade hier bei uns die Granger Kirmes zu Ende gegangen in Herne Grange. Die ist eine Riesenkirmes, die geht irgendwie über eine Woche. Und das ist halt, also da war ich früher auch öfter mal gerne im Sommer. Und ich weiß noch, wir waren da mal mit ein paar Leuten in was, das nannte sich, glaube ich, auch die Zentrifuge. Und dann war das ein rundes Ding, sah ein bisschen aus wie eine liegende Waschmaschinentrommel und dann hat man sich an den Rand gestellt mit dem Rücken an die Wand und man stand auf so einer Art, also da unten war so eine Art Ring und da stand man drauf. Und dann haben die gesagt, ja und irgendwann geht dieses Ding gleich weg und es dreht sich. Und ihr werdet einfach nur mittels, ich weiß nicht, Zentrifugalkraft auf jeden Fall oder keine Ahnung, welche Kraft da genau am Werke war, aber ihr rutscht nicht runter, sondern ihr bleibt mit eurem Rücken halt an dieser Wand kleben. Das ging nicht lange. Ich meine, auf der Kirmes, die Sachen sind ja nie lange. Das kostet immer viel Geld. Aber ich so, mir war danach, glaube ich, 3 Tage lang schlecht.
Ja, oh, furchtbar. Ja, nee, das ist.
Das war insofern danach ein billiger Abend, weil ich einfach auch nichts mehr essen und nichts mehr trinken wollte. Und ich dachte so.
Stell dir mal vor, du hättest vorher was gegessen und was getrunken. Stell dir mal vor, auf der Kirmes gehen ja auch einige dann so ein bisschen antrunken dann da drauf. Oh, da hättest du mich hinlegen können. Da wäre ich nicht mehr aufgestanden.
Ja, genau. Irre. Da hätten dann alle was davon gehabt. Ja. Genau. Also nur, also ich bin, glaube ich, ich weiß schon, da bin ich raus. Schick mir gerne ein Foto, wie das schön aussieht von, ne, so schön blau und so, aber auf meinen Körper, ich glaube, mein Körper ist da auch nicht zu, nein.
Ja, auf jeden Fall merkt Bob jetzt so langsam, okay, es wird hier nicht mehr gut enden, wenn die nicht bald den roten Knopf drücken. Aber er fängt jetzt an, so ein bisschen nachzudenken und so langsam dröselt sich so ein bisschen alles auf. Also er fängt jetzt langsam an, diese ganzen Sachen zu hinterfragen, die ihm vorher schon so, diese Formulierungen, die ihm schon so im Kopf waren. Und er sagt ja, sie spielen doch das Spiel und so ein paar Formulierungen, ne? Und dann gibt's ja auch diese Stufen. Und dann findet er halt wirklich heraus, dass auch der Crackstone, der Urheber, des Spiels ist und das für ihn Realität ist, obwohl er ist ein Urheber und vielleicht habe ich mir das auch gerade ausgedacht.
Nee, alles gut, alles gut. Du hast ein bisschen Urheber, was übersprungen, aber er hat es, also nur so Kleinkram am Rande. Also, dass natürlich auch das US-Militär von diesen ganzen Starts und Landungen nichts mitkriegt, weil das ist so eine tolle Tarnkappenlegierung, die hat der Doktor erfunden und auf das Ding gepinselt und deshalb würde das nirgendwo auf dem Radar auftauchen zum Beispiel. Und Justus hat noch irgendwie sowas gestreut, irgendwie erinnerst du dich damals noch beim Bergsee, das habe ich ja nicht verstanden. Das sollte, glaube ich, irgendwie ein Hinweis für Bob sein, dass es letztendlich halt leider um so eine Todesgefahr geht, als wenn er das nicht schon irgendwie wüsste.
Genau.
Und ja, letztendlich kommt Bob jetzt so drauf, dass der Doktor halt irgendwas mit dem Spiel zu tun hat und der Doktor sich dann auch als Mr. Universe zu erkennen gibt. Wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr übrigens bis zum Start. Und genau, und jetzt wird Bob auch klar, ah, da war da so ein Killersatellit in diesem Spiel. Und Moment mal, und wenn dieses Spiel jetzt irgendwie, das ist irgendwie miteinander verbunden. Und dann merkt er, oh, dieses Spiel wird wirklich Realität. Genau, weil in der höchsten Stufe, wenn man die erreicht hat, darf man wohl diese Laserkanone bedienen. Upsi.
Genau, und es scheint ja aber auch fast so, weil der immer so ausflippt, dass der sein eigenes Spiel ja nicht geschafft hat, in diese Stufe zu kommen. Das heißt, irgendjemand anders auf der Welt hat diese Stufe erreicht, ballert scheinbar im Spiel mit der Kanone rum und ballert aber ja echte Satelliten ab.
Genau.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja.
Wie gesagt, und er hat auch schon US-amerikanischen und chinesischen Satelliten mal eben weggeschossen.
Da kann man auch mal Weltkriege auslösen damit, gell?
Allerdings, klar, ne? das ist sehr wahrscheinlich. Also, wir haben noch 1:32 und Bob überlässt sich mal seinem Schicksal.
Ja, der ist jetzt ruhig. Der sagt nichts mehr. Der sagt, okay, alles klar, die letzte Minute läuft bis Take-off.
Und dann wird's nochmal sehr dramatisch. Weil Justus jetzt 30 Sekunden vorher nochmal losstürzt Richtung Knopf.
Der hat mit dem Joystick, den er vom Crackstone irgendwie an die Finger gekriegt hat, versucht, seine Fesseln loszuschneiden. Also das muss man sich auch mal überlegen, ne? Dass er doch mit, ne, das ist ja überhaupt nicht wirklich kantig oder irgendwas, kein Messer. Also der hat da wirklich mit allen.
Doch, es war der abgebrochen, also ich glaube, es ist nicht der ganze Joystick, es ist halt nur dieser obere Knauf.
Ja, aber so ein bisschen unten, Plaste, das war nicht scharf. Also das ist ja trotzdem, ne, um da so eine Fessel, ich weiß ja nicht, wie dick die Seile waren. Also was muss der da aufgebracht haben, um seinen Freund zu retten. Ja, also sich dann noch irgendwie loszuschneiden und dann wirklich da so richtig filmreif. Und das war, fand ich sehr spannend. Das konnte man sich richtig vorstellen.
Und die ganze
vorstellen.
Szene ist sehr spannend, weil dann wird's plötzlich, haben die so richtig, da ist richtig Getümmel. Justus springt auf, Butch kommt dazu, Peter rammt dem wieder den Kopf in den Bauch, Ramirez kommt dazu, der ist aber auch noch gefesselt. Und dann geht's halt wirklich den Countdown, zählen wir dann runter. 10, 9, 8, 7, 6. 5. Und Justus reißt sich nochmal los, hechtet zum Knopf, ist aber zu kurz. 3, 2, 1.
Und haut drauf.
Off. Und dann drückt
und dann haut er drauf. Also und so, jetzt gehen wir aus diesem Kapitel 0, also Kapitel 15, das 0 heißt raus. Er kloppt auf den Knopf.
So. Genau. Im Hörspiel ist es ja so, dass der Doktor noch dem Bob guten Flug wünscht und die Jungs noch rufen, nein! Und dann hört man halt auch eine Startatmo, die ich ganz witzig finde, weil die klingt schon wie bei einer
echten Rakete.
Rakete, aber total leise.
Ja. Also ist die ist viel weit, zu, die ist halt gut. Weit weg.
Ja, gut, okay, aber da hätte ich gedacht, also da müsste es mal eigentlich richtig krachen und
ja, weil die haben ja vorher gar nichts gesagt, dass das ein alternatives Anmachsystem hat mit den Magnetfeldern, weil eigentlich dürfte das ja noch keine Geräusche machen, sondern erst, wenn die Triebwerke gezündet werden, wenn es schon rausgeschossen ist.
Ach, vielleicht meinst aber, du bei so einem E-Auto, wo man auch nichts hören muss? Okay. Gut also, mitgedacht.
Denke ich mal, aber das ist ja im Hörspiel Quatsch, weil das haben sie ja gar nicht thematisiert, da hätte man ruhig richtig schön Triebwerk, hätte man richtig schön
auch.
Machen
und so
können.
Richtig, das dürfte, also ich finde, da kann man doch mit Geräuschen spielen. Ja, so. Also ich meine, wir sind eh jenseits aller Logik.
Ja, und, daher kann man auch richtig eine auflaschen, oder?
Finde ich auch. Und dann gehen wir in dieses Kapitel 1, was dann mit dem Zitat beginnt, doch Justus war zu spät.
Ja, bum, bum, bum.
Und dann denkt man so, Moment mal.
Was?
Moment mal, die drücken doch immer rechtzeitig den Knopf. Ich gucke auch gerade Mission Impossible. Das ist immer so eine Sekunde, bevor drei Atombomben,
platzt, ne?
Da schneidet man noch den roten Draht durch.
Er hat es nicht geschafft und wir sehen hilflos zu, wie eine Rakete startet in den Weltraum, die unendlichen Weiten.
Ja, und Doktor hat Spaß und lacht sich erstmal eins. Und jetzt belabern sie aber parallel schon Butch.
Ja, geil.
Der soll doch auch zur Vernunft kommen.
Finde ich so geil. Finde ich richtig gut. Ne, sagen, hier, guck doch mal, wie krank der ist. Und Ramirez ist ja sowieso auch schon relativ geläutert und sagt dann auch, ja, hier, komm, ne? Also ich hab's doch auch schon begriffen, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann geht das eigentlich ziemlich schnell, dass sie den überwältigen und dann auch fesseln.
Nee, erst. Naja, bevor sie ihn überwältigen, bringt Justus ihn noch komplett aus dem Konzept, weil er fängt ja an, mit ihm zu schimpfen und sagt, sie sind total dumm, ich bin 100-mal schlauer als sie.
Stimmt, ja.
Und wir haben mittlerweile so Kindergartenniveau in Sachen Kommunikation erreicht, finde ich.
Das stimmt. Richtig. Das macht er ja sehr, sehr, sehr geschickt. Weil
das macht er super. Er erzählt auch noch, er hat den Chip ausgetauscht, das heißt, Bob kann da oben überhaupt nichts machen.
Richtig. Und da geht natürlich für Crackstone da echt eine Welt zugrunde. Und da hat er ihn natürlich absolut bei seiner Achillesferse gepackt. Ne? Ja. Und in diesem Moment, wo er dann doch auf sich zurückgeworfen ist und jetzt gar nichts mehr fassen kann, überwältigen sie ihn und sperren ihn ins Bad.
Genau, immer wer gerade nicht gebraucht, kommt immer mal
ins Klo gesperrt.
Genau.
Richtig, da kann man keinen Krach machen.
Und Justus gesteht dann auch, das war alles nur Bluff. Und er meinte, er müsste den Doktor irgendwie an seiner Achillesferse, wie du es gerade genannt hast, eben an seiner Intelligenz packen und er hätte ihn so reingelegt.
Ganz genau.
Mittlerweile emanzipiert sich auch Butch und denkt, ach ja, gut, okay.
Jetzt mache ich bei euch mit.
Schlecht behandeln. Ja, genau. Ich will mich nicht mehr so schlecht behandeln lassen und so. Und wir rufen Bob, aber während der Startfrequenz kann man wohl nicht sprechen. Nee. Und die lässt sich auch nicht abbrechen.
Nee, genau.
Und da ist auch kein Kontakt möglich. Nee. Ist ja auch klar, weil ist das wäre auch blöd für die Geschichte.
Richtig. Außerdem kann der ja auch gar nicht, selbst wenn die Kommunikation gehen würde, könnte Bob jetzt gerade nicht reden. Also das ist halt einfach, ne, die Kräfte, die da wirken. Ich glaube, da sagt keiner was. Jetzt kommt noch ein kleines Gimmick, was es nicht gibt im Hörspiel, denn sie sehen eine kleine Visualisierung auf dem Bildschirm. Ich sehe schon dein Gesicht, du bist begeistert, gell?
Nee, finde ich gut.
Echt, ja?
Ich fand's furchtbar. Okay.
Ich fand's furchtbar. Auf jeden Fall sehen sie so eine Computersimulation von der Rakete und dann sieht man auch das Innere der Rakete und sie stellen ziemlich schnell fest, das ist aber nicht Bob, also das ist jetzt keine Echtzeitsimulation, sondern es ist dann plötzlich ein kleiner Alfred Hitchcock, der da durch die Rakete schwebt. Ja.
Na gut, also du hast ja recht, zumal ich glaube, im Jahr 2000 weiß eigentlich keiner mehr, wer noch Alfred Hitchcock ist. Da ist er schon über 20 Jahre tot und so. Ich glaube, die Hörer ist ja auch egal.
Ja, ich meine, es ist eine nette Reminiszenz, gell? Gar kein Thema. Das war Ben Nevis anscheinend wichtig, aber ich weiß nicht, ja, geschenkt, aber.
Deshalb lässt das Hörspiel auch einfach komplett weg. Ja. Auch da ist es so, wir haben keinen Kontakt zu Bob in dieser Startphase und es gibt coole Musik.
Ja, genau.
Genau, aber im Buch meldet sich Bob plötzlich und sagt, hallo Kollegen,
ja, ihm bin sei ich wieder.
Übel, aber ja.
Ja, es ist ihm zum Kotzen. Also das ist das, was dann im Hörspiel später kommt, das sagt er jetzt hier. Ja. Ne? Es ist ihm wirklich elend und zum Kotzen. Und dann kommunizieren sie so ein bisschen, wie es halt jetzt so weitergeht und dass sie Crackstone, glaube ich, überwältigt haben. Und passenderweise kommt es jetzt schon, dass sich auch ganz praktischerweise die Laserkanone gerade selbst zerstört hat. Also Gefahr
genau,
ist
Genau, also
weg.
Der sagt, genau. Ja, was ein Glück.
Oh,
und mittlerweile ist es auch so, dass Shuttle wird ziemlich durchgeschüttelt. Ich glaube, das lag aber nicht daran, weil sich der Satellit zerstört hat, sondern weil er jetzt in der Umlaufbahn ist. Jetzt könnte er sich ja abschnallen und die Schwerelosigkeit genießen.
Ja, na klar, das ist doch ganz logisch, Mensch. Ist doch ganz
immer
easy.
Noch einen draufgesetzt. Und easy, ich denke, ja, dann
peasy.
Genau.
Kennt er sich ja super mit aus. Weiß er doch, wie es geht alles, ne?
Ja, er hat das ja schon dreimal im Computerspiel gespielt.
Ne, eben. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass er jetzt eben auch einmal um die Erde fliegen muss, ne? Weil sie können ja erst eben wieder so ein bisschen anlanden lassen, wenn er wieder eine gewisse, Stelle auch erreicht hat, ne? Du kannst ihn ja nicht einfach jetzt so wieder runterholen und das ist ja alles total automatisiert.
Ach so, stimmt, er
muss einmal rundrum. Ich find's geil, wenn man mal bedenkt, also das ist ja eigentlich von Ben Nevis ziemlich krass schon vorausgedacht. Der hat ja eine komplett automatisierte Startphase, einmal Umrundung, also der muss ja gar nichts machen, der Bob, der sitzt einfach nur in diesem Shuttle. Er muss keinen Knopf drücken, er muss nichts lenken, er muss nichts machen. Er wird da hochgeschossen, geht in die Umlaufbahn und wird vollautomatisiert wieder an eine Stelle zurückgebracht, die auch GPS-mäßig schon voreingestellt ist. Jetzt bin ich gespannt, wann Elon Musk auf diese Idee gekommen ist. Hat er vielleicht bei Ben Nevis geklaut?
Vielleicht.
Oder gab's das damals schon? Also irre eigentlich, weil ich finde das finde ich ja gerade mega spannend, weil wir haben uns ja letztens auch hier mal bei YouTube mal diesen einen Starter angeguckt, ne, wo die da auch da hoch sind und dann auch das, was sich da abgekoppelt hat, wirklich punktgenau da an der Stelle landet, wo es auch landen soll. Ich finde das echt faszinierend, muss ich gestehen, ja.
Ich habe doch eine andere Theorie. Vielleicht ist ja Elon Musk Ben Nevis. Ich sag da jetzt nicht mehr zu.
Wow, das ist eine sehr krasse, kühne Behauptung. Finde ich gut. Lass uns dann mal näher irgendwann drauf eingehen.
Genau. Auf jeden Fall, Bob muss jetzt halt noch 50 Minuten in dem Ding sitzen, weil bis er einmal rum ist. Und die anderen meinen so, sie könnten ja jetzt schon mal mit einer Limo drauf anstoßen. Und jetzt reißt wieder das Bild und auch der Ton ab
total
und das
geil.
Kapitel ist zu Ende.
Total geil. Finde ich aber total gut, weil es ist in dem Moment so, Bob sagt gerade irgendwas, die sagen, ja, ich möchte dann aber auch hier auch nochmal eine Limo und sagt dann noch irgendwas und so mitten im Satz, so richtig typisch, ne, wo es dann nochmal, alles ist toll, alle sind schon in Feierlaune und dann auf einmal
so. Weil wir haben ja noch ein Kapitel, wir haben ja noch ein richtiges Schlusskapitel und ich fiebere und folge immer noch mit. Also ich denke, oh Gott, so, wir müssen den ja irgendwie da noch runterkriegen. Und sie wissen halt auch nicht, wo das Problem liegt.
Richtig, Ramirez kann sich auch überhaupt nicht erklären. Ne? Er sagt hier, ich weiß nicht, warum die Kommunikation jetzt abgebrochen ist, ja.
Genau, währenddessen geht Peter nochmal nach dem Doktor gucken. Der hat sich mittlerweile aus dem Staub gemacht, der ist weg.
Upsi.
Vielleicht ist der ja irgendwie, ne, sie überlegen, ob der vielleicht zum PC in der Cafeteria gegangen ist und da irgendwie Einfluss nimmt.
Ja, der hat nochmal seine Riesenlaserkanone rausgeholt und hat da einmal den Himmel geschossen.
Aber nahin. Und Peter geht übrigens auch mit dem Gewehr los, den Doktor suchen. Ja, ne? Am Rande.
Das ist geil, stimmt.
Und ehe ich mich da richtig drüber aufregen kann, meldet sich Bob aber wieder. Er wollte mal kurz seine Ruhe haben.
Ibims.
Und hat deshalb mal die Kamera und das Mikro ausgemacht.
Mitten im Satz, so geil. Er wollte ja, in your face, Junge.
Am Arsch. So.
Aber er wollte sich halt ein
Wenn
bisschen
Wenn der mir nach Hause kommt.
Er wollte sich halt ein bisschen rechnen. Die haben den da in den Tunnel geschubst. Dann haben sie ihn dann in das Shuttle gesetzt. Ne? Hat er gesagt, wenn ihr mich hier schon in Gefahr bringt, dann müsst ihr jetzt auch mal ein bisschen Nervenkitzel erleiden. Aber das ist schon echt...
Okay, ich finde es aber unverhältnismäßig.
Ja, total unverhältnismäßig.
Und aber Ramirez hat jetzt alles voll im Griff und sagt, ach Bob, ich hol dich da schon sanft wieder runter.
Ja.
Weil der hat ja alles im Griff. Der, wie alt ist der? 17.
17, 18.
Ja, mega.
Studierter Astronaut, ganz klar.
Genau. Naja, gut. Egal. Wir springen in den Salzsee. Wir haben also einen Szenenwechsel. Die Sonne ist kurz vorm Aufgehen. Es ist noch kühl in der Wüste. Und wir fragen uns kurz, wo ist der Doktor?
Ja.
Und Ramirez hilft Bob bei der Landung. Seine Computerspielerfahrung hilft ihm aber auch dabei.
Natürlich.
Ich werd doch bekloppt. Also ich glaube, ich hatte es jetzt, wo ich spreche, habe ich so die Aufregung, die ich, glaube ich, während des Lesens irgendwie so verschnuddert habe, glaube ich.
Es ist einfach hanebüchen, so geil. Ja, auf jeden Fall, er landet sanft wieder auf der Erde. Alle bejubeln ihn, ne? Sie freuen sich, dass Bobbylein wieder da ist. Und und damit ist erstmal dieser Absatz fertig. Und wir finden uns einen Absatz später zurück, endlich am Schrottplatz.
Mein Gott, in der Zentrale, was waren wir?
Was waren wir lange nicht dort, ne? Also.
Ja.
Und wir kriegen erstmal.
Ach so, und vorher, wir fahren vorher noch im Auto. Butch fährt sie dann.
Ja, das Auto.
Die sitzen alle auf der Rückbank und es geht so ein bisschen darum, auch. Ne, vielleicht wird das in ein paar Jahren im Reisebüro angeboten und das quasi sind wir da ja schon.
Ja,
ne? Also ich meine, mit Musk und SpaceX und so, da haben sie ja Leute mit genügend Kleingeld, haben sich ja in so eine Rakete eingemietet.
Ja. Alles noch nicht ganz mehr so realitätsfern. Zumindest das nicht.
Nicht wirklich. Ach so, und was wir auch noch vergessen haben, ja gut, Justus erzählt noch irgendwas über das Zwillingsparadoxon, da hatte ich keine Lust mehr nachzugucken, was das genau ist.
Ach so, dass er dann halt 0,000024 Sekunden
Alter
jünger ist
Weltall.
jetzt als die anderen, ne, weil die Zeit ja da so ein bisschen als sie anders verhält. Da kann ich übrigens allen Interstellar wärmstens empfehlen. Das ist für mich der Brainfuck-Film schlechthin. Habe ich heute erst wieder mit dem Patienten drüber gesprochen. Der ist Wahnsinn. Da geht es eben auch um diese ganzen Zeitrelativitätsgeschichten, wie sich das im Wurmloch und im All verhält, wenn man in irgendeiner Dimension ist und wie das dann mit dem Alter ist und wie viel Zeit auf der Erde vergeht und dann dort im Weltraum. Mega.
Okay, und wer das nicht versteht, kümmert sich wieder, wie ich, um reale Probleme, denn der Doktor hat sich das Flugzeug geschnappt und ist weggeflogen. Also quasi unser Space Shuttle
doch eigentlich, gell? Also Bob ist quasi gelandet, der tankt da rein. Ist doch vollkommen egal, gell?
Und der kann das aber auch per Hand fliegen. Davon mal ganz. Auf jeden Fall ist der halt weg. Und ich frage mich, kommt der nochmal wieder? Also so.
Ey, spannend. Also, bin ich auch total gespannt, ob das irgendwie nochmal.
Also ich hätte da noch, also ich könnte mir da Kapazitäten vorstellen. Ach so, und Ramirez fragt halt noch irgendwie, was jetzt so wird. Und dann sagt aber Bob, weißt du, in der Filmbranche, die brauchen immer Software-Spezialisten, gar kein Thema.
Ja, das stimmt.
Hui, ja, stimmt. Da ist viel Wahres dran. Okay, aber ich bin dann schon froh über den Szenenwechsel. Wir sind in der Zentrale.
Und es gibt erstmal lecker Eis. Tante Mathilda hat 5 Eis spendiert, weil die 3 Fragezeichen sitzen mit Butch und Ramirez in der Zentrale und essen ein schönes Eis. Oh,
also das ist eigentlich so niedlich, so dieser Sprung von wir schießen einen ins Weltall und der fliegt einmal um die Erde und jetzt Zähne drauf, essen wir Stracciatella und Vanille und Himbeereis. So.
Ja.
Und auch Butch ist eigentlich ganz verträglich und sagt, ach, er isst ja auch gerne Eis und so. Und Justus liest aus der Zeitung vor. Also es müssen ein paar Tage später sein, ja, dass ja schon die Zeitung irgendwie gedruckt wurde.
Ja, Bobs und Vater durfte sich richtig schön auslassen.
Cool, ne?
Ja.
Hieß der immer schon Mel mit Vornamen?
Oh, der hat viele Vornamen. Bobs Vater ist der Mann mit den ganz, ganz, ganz vielen Vornamen. Dafür hat seine Mutter keine. Die hat keinen Vornamen, aber dafür hat Bobs Vater bestimmt ja 5, 6 oder sogar 7. Mhm. Also
hier heißt er jetzt Mel.
Genau.
Und er hat halt einen Artikel für die Zeitung geschrieben. Es geht halt darum, naja, diese verschwundenen Satelliten der USA und Chinas, ob die vielleicht von einem verrückten Flugzeugbauer abgeschossen wurden. Das behaupten jedenfalls 3 Teenager und das Verteidigungsministerium sagt, da, überhitzte Teenager-Fantasie. Aber Mel Andrews hat trotzdem auf Seite 7 alles unter dem Titel Todesflug mal zusammengefasst.
Jawohl.
Und damit ist das Buch zu Ende, ein sehr ungewöhnliches Buchende.
Mhm.
Also alles weiterhin irre, die Landung, ne, die Flucht vom Doktor und alle wieder zu Hause. Im Hörspiel ist es ja ein bisschen anders.
Da wird auch die Flucht überhaupt nicht thematisiert von Craig Stone, ne? Gar nicht. Bob landet und ja, ihm ist zum Kotzen, aber er ist halt mal einmal um die Erde geflogen.
Und alle freuen sich. Und Bob, du bist der Größte, sagt ja, Peter
niedlich.
Auch noch.
Ja, oh, ist das süß. Das ist
und
so.
Bob ist so ein bisschen mitgenommen.
Ja.
Aber das und fragt noch nach dem Irren. Genau, der fragt
stimmt.
noch nach dem
stimmt,
Irren. Er kriegt
fragt,
aber keine
ja.
richtige
Antwort.
Er kriegt, nee, doch, er kriegt die Antwort. Justus sagt, Butch und der Doktor sind in dem Trubel geflohen.
Oh, Butch auch im Hörspiel, ja? Oh, krass. Mhm. Okay, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Witzig.
Ja, sie seien etwas unachtsam gewesen in dem Trubel, aber die Polizei würde sie jetzt suchen. Das gibt es noch irgendwie, kriegt Bob noch mit auf den Weg. Und also von wegen
etwas.
Eis und so.
Na, nix Schisshütchen, haben sie nichts gekriegt.
Genau.
Oh, Wahnsinn.
Na, und Bob erzählt von einem Wahnsinnstrip, den er so schnell nicht vergessen wird.
Ja, verständlich.
Und es gibt keinen Abschlusslacher.
Nee, stimmt, es gibt keinen Abschlusslacher. Das stimmt. Das stimmt.
Also auch ungewöhnliches Ende, dass also Bob so den letzten Satz hat. Aber ich meine, gut, wenn nicht er,
ich wollte gerade sagen,
dann?
Wer dann? Also das ist ja schon auch so seine Folge, sage ich mal. Gell? Also das ist ja
Also viel mehr geht nicht mehr. Also ich habe jetzt letztens noch, wo ich eben von Mission Impossible sprach und der Herr Kruse ist ja letztens schon wieder da, ne, mit Anfang 60 noch durch die Gegend gesprintet und gefahren und so.
Wahnsinn.
Und jetzt gibt ja demnächst 2024 den zweiten Teil, also den achten Teil dann Mission Impossible.
Mhm.
Und da wird schon gemutmaßt, ob der dann vielleicht auch im All stattfindet zum Teil. Weil es muss ja auch immer noch eine Stufe höher gehen, weil er hat ja sonst ansonsten schon alles gemacht.
Aber witzig, wo du jetzt Tom Cruise erwähnst, wir haben jetzt, bevor wir in die Aufnahme gestartet sind, saßen wir eben noch auf der Couch und haben Oblivion angefangen. auch ziemlich cool. Ist ja auch mit Cruise und spielt ja auch so quasi so gut wie im Weltall.
Ja.
Ja. Cool.
Aber ich muss sagen, also so, ich war jetzt ganz geflasht. Ich hatte jetzt Fallout, habe ich gestern geguckt und war sehr begeistert.
Mhm.
Also was die an Action da machen, da also so vor allen Dingen, wenn du weißt, der macht ja wirklich alles selber.
Ja.
Das ist ja noch nicht KI,
ja.
sondern so, ja. Und dann in Paris mal eben so Moped fahren wie die Bekloppten und dann irgendwie auch ein Verfolgungsrennen zwischen 2 Hubschraubern.
Ja, irre. Irre.
Oh mein Gott.
Das fand ich ja bei den Bond-Filmen auch immer spitze, ne? Ja. Also, weil du, da hast du auch echt alles. Also, da gab's ja auch einen Film, da gab's Verfolgungsjagden in allen Variationen. Also, zu Wasser, zu Motorrad, zu Hubschrauber, zu Flugzeug, zu Laufen, Fahrrad. Also, es war ja alles dabei.
Also, eigentlich finde ich ja Verfolgungsjagden langweilig, wenn sie keine Geschichte haben. Aber das schaffen viele Bond-Filme und das schafft halt Mission Impossible auch. Ich weiß noch, einer, glaube ich, mit Pierce Brosnan, da gab's eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad und er war an eine Frau gefesselt. Und da mussten die halt so verkehrt zu zweit auf dem Motorrad sitzen.
Ja, das war stark, ja.
Und also immer dann, wenn es noch so eine Extra-Geschichte hat, weil einfach nur hintereinander herrennen und fahren, finde ich ja langweilig wie nur was.
Ja.
Aber gut.
Krass, Todesflug.
Wir haben es geschafft.
Oh, wat ein Trip.
Es ist wirklich ein Trip und ich merke eigentlich erst, wie anstrengend dieser Trip war jetzt im Gespräch mit dir. Also beim Lesen hat sich so, wie gesagt, so weggesnackt.
Weil das echt top geschrieben ist. Also ich ziehe meine Hüte vor Ben Nevis. Er schreibt wahnsinnig spannend. Ja, der Lesefluss ist super. Einfach, ne, er fasst die Spannung richtig auf. Man nimmt den, also er schreibt die drei Fragezeichen, finde ich ja immer ein bisschen anders als andere Autoren. Und dass die eben auch so da so ruppig und so ein bisschen auch mit sich so ein bisschen sehr hart ins Gericht gehen. Aber man nimmt es der Situation halt ab, weil die sind da in der Wüste und es geht hier echt an die Substanz und dann bist du halt auch echt einfach aggressiv und genervt, ne? Also das ist auch wieder total passt in dem Moment, wie die da gezeichnet sind. Ich find's mega, ne? Und über die Story lässt sich wirklich echt tausendmal streiten. Ja, es ist natürlich absolut hanebüchen, ne? Das wirklich sowas, so eine, selbst so eine Schizophrenie, die er der wirklich hat. Aber letztendlich ist das ja trotzdem so geschrieben, als wäre das wirklich real, als hätte er da wirklich einen Lasersatelliten, also Entschuldigung, ne? Also das kannst du nicht.
Och.
Also nee, es ist,
also ich konnte
nicht,
dem aber die
nicht.
Ganze Zeit sehr stringent folgen.
Natürlich.
In seiner Beklopptheit.
Absolut.
Und ich habe oft auch an so alte Bond-Filme gedacht. Da war auch immer irgendein Irrer mit einer Katze auf dem Schoß und der hatte dann auch immer irgendwo einen Satelliten und hat auf irgendwas geschossen.
Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht. Das
okay,
ist,
es ist Bond und es sind nicht die drei Fragezeichen.
Ja, genau,
also
das,
ich glaube,
das Universum nicht, gell? Also das ist ja wirklich, okay, Bond nehme ich das ab, gell? Das ist halt wirklich auch, ja, und die drei Fragezeichen sind auch Fiktion, gar kein Thema, gell? Aber
ja, vielleicht ist es halt ein zu großer Schluck aus der Pulle, wenn man so denkt, es ist jetzt nicht einfach nur eine Detektivserie, sondern es ist halt für Kinder und dann denkt man, okay, also Weltraum ist vielleicht dann doch ein Schritt zu groß. Ich glaube, vielleicht fremdeln wir damit eher genauso wie mit UFOs oder mit Zeitschleifen, die es ja auch gab und so.
Ja, weil ja doch alle Sachen, die irgendwie mystisch anmuten, die irgendwie auch nicht sein können und sind es jetzt irgendwelche Erscheinungen, aber auch dann teilweise Sachen, die real ja stattfinden könnten, aber trotzdem für die drei Fragezeichen mit ihrem, was die mitbringen und was die für eine Kondition haben oder sowas, einfach dann nicht möglich ist, den jetzt wirklich echt ins All zu schicken. Ja, sowas einfach nicht geht, sage ich mal, gell? Aber es ist für die Story ist es natürlich total reißerisch und natürlich total, man muss mitfiebern und man denkt sich, oh mein Gott, jetzt sitzt er in der Rakete und so. Da ist es natürlich total super, ne? Und für den Lesefluss und auch für die ganze Story an sich ist es natürlich super, ne? Und auch, dass der sich da so dermaßen in seine Schizophrenie da rein steigert. Und
also ein super Gegenspieler, ich mag
Wahnsinn,
den sehr, den Doktor.
Ist Wahnsinn, ne? Und es passt super, ne, dass der das so durchzieht. Krass wäre es natürlich auch gewesen, wenn man sagt, okay, also es wäre natürlich ein bisschen lame gewesen und auch ein bisschen billo, zu sagen, am Ende des Kapitels und Bob wachte aus seinem Delirium auf, weil es einfach zu heiß in der Wüste war und er hat sich alles nur eingebildet, ja. Ja, weil er war da so in seinem Spiel gefangen, dass er sich das vielleicht alles nur zurecht fantasiert hat, ne. Wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, um diese ganze, das ist ja alles so unwahrscheinlich, wieder aufzulösen.
Obwohl, das stimmt, das wäre halt ein ganz, obwohl ich eigentlich das ja immer ein bisschen billig
finde.
Genau,
ist halt billo, sag ich doch, ist halt total billo.
Ne? Stimmt, aber es wäre natürlich schon ein ganz guter Move gewesen, weil diese Grundsituation, die sind da echt verratzt in der Wüste und die, also alles, was schiefgegangen ist, ist schiefgegangen. Und also das ist ein mega Startpunkt auch, der total spannend ist. Und dann dieser verrückte Professor und dann diese ganzen vielen Countdowns, dass ich gar nicht wirklich zum Überlegen komme. Mit, da wird da einer eingesperrt, da wird da einer verschüttet, dann ist hier wieder was und jetzt aber husch, husch, husch ins Space Shuttle. Dass sie ihn natürlich wirklich starten lassen. Also ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ah, da ist ja dieser Knopf, dann drücken wir halt noch kurz vorher drauf und dann ist ja nichts passiert. Aber ja.
Aber es ist gerade mutig, dass er das gemacht hat. Ne?
Finde ich auch.
Man hat eben nicht damit gerechnet. Ne? Also man liest es, es ist irgendwie neu, das Buch. Ne? Man liest es und denkt sich, ja, und dann kloppt Justus auf den Knopf und alles ist toll. Und dann blätterst du aber um und denkst dir, okay, er hat es nicht geschafft. Und das ist ja wieder ein Novum. Das ist ja wieder mutig. Das ist, dafür muss man ihn ja wieder adeln, ne, und sagen, er hat es dann aber trotzdem einfach durchgezogen. Und da können ihn auch alle dafür hassen. Er hat es gemacht. Und die Story an sich, die ist rund. Ne, die ist wirklich rund. Man nimmt das auch jedem ab, dass er so reagiert. Man nimmt das dem Crackstone ab, weil der ist halt nur mal schizophren und krank. Der ist halt sein echtes Spiel. Der ist wahrscheinlich auch vom Know-how her. Ich meine, woher finanziert er das? Aber irgendwo wird er wahrscheinlich Geld haben, ne, dass er mit Ramirez und Butch das da alleine stemmen kann, so krasse Sachen. Aber das ist ja auch egal, wo er die Knete letztendlich dafür her hat. Aber kostet ja nichts. Aber man nimmt es ihm ab, man nimmt es ihm total ab. Man nimmt auch dem Butch seine Rolle ab und auch der Ramirez nimmt man seine Rolle ab. Ne? Also es, keiner ist irgendwie, wo du denkst, so, wieso reagiert denn der da jetzt so? Also es ist alles rund.
Ja, auch Bob, der zwischendurch Zweifel hat und nicht mehr weiß, wie es richtig funktioniert. Und Justus ist weiter in seiner Rolle, dass er trotzdem immer noch klug scheißt und so. Und Peter, der ja auch zwischendurch noch den einen oder anderen irgendwie Move da irgendwie noch irgendwie macht. Und ja, jeder macht sein Ding.
Deswegen sage ich auch, also, Entschuldige.
Nee, ich wollte noch kurz erwähnen, dass Justus auch mal wieder Justus doof ist.
Ja.
Und Bob ja quasi befiehlt, ne, in diesen Gang zu gehen. Das hat mich ein bisschen an dieses Verhältnis Dr. Gregstone und Ramirez
spannend,
erinnert.
Spannend, ja.
So, nur mit dem Unterschied, dass sich Bob noch nicht so ganz emanzipiert hat. Aber auch da, also ich habe so ein bisschen, ich beobachte das ja jetzt schon länger und es ist in den Büchern viel stärker als in den Hörspielen. Ich kriege so ein bisschen den Eindruck, die Autoren haben so ein bisschen auf den Justus Jonas abgesehen, so von der Darstellung.
Ja, weil das, glaube ich, auch dann einfach auch immer zu irgendwelchen Reibungspunkten führt, ne? Und das ist ja natürlich auch für die Handlung und auch für die Stränge und auch für die Interaktion der Jungs miteinander auch ganz wichtig, dass der Justus diese Rolle eigentlich auch einnimmt, weil man sich immer wieder fragt, wie ist denn da so das Kräfteverhältnis und was haben die eigentlich voneinander, ne? Warum sind die überhaupt miteinander befreundet, ne? Und warum haben die Justus und Bob schon, Peter und Bob schon die ganze Zeit gesagt, du mach deinen Scheiß doch alleine, ne? Wie wir es ja schon mal hatten, als er hier bei der Madonna den Alleingang macht,
ja,
ne? Wo sie auch sagen, ey, lass uns damit in Ruhe, aber letztendlich ja trotzdem hingehen und sagen, hallo, das ist unser Freund, den können wir jetzt hier nicht alleine lassen, ne? Also sie
stimmt,
würden den niemals
und wenn sie es durchziehen würden, wären wir vielleicht immer noch in Kapitel 5, sie sitzen noch schmollend in ihrer Zelle und keiner will in Gang.
Ja, genau. Und dann hat sich auch nichts gelöst. Dann sind sie auch nicht weitergekommen und nichts hat sich in irgendeiner Art und Weise getan. Na?
Ach, das stimmt ja. aber ich finde trotzdem, also ich würde mich nicht so behandeln lassen, hoffe ich. Also.
Nee, aber ich glaube, Justus ist halt auch in seiner ganzen Charakterisierung ja auch immer überspitzt und immer, ne, also der muss ja auch diese überspitzte Rolle nehmen. Das wäre auch langweilig,
vielleicht,
wenn er nur so ein bisschen so wäre. Ne? Also das, der muss schon so sein. Ich finde, das ist schon für die Storys echt wichtig, dass der so ist.
Vielleicht hast du auch insofern recht. Er muss so sein, weil er muss es den anderen befehlen oder er muss es den anderen ansagen, weil er kann es oft selber gar nicht machen. Also in dem Fall, ne, er ist zu dick für den Gang. Also
ja,
da brauchen wir jetzt irgendwie einen kleinen.
Genau.
Oder wir brauchen einen schnellen oder einen kräftigen oder einen
kleinwendigen. Ja. Richtig.
Oder wir brauchen einen, der total gut springen kann oder so.
Genau.
Und das kann er halt alles nicht und deshalb kann er halt nur, ja.
Ja, er kann im Denken glänzen und wenn er schwimmen muss, ne? Also das ist halt, ne? Also da hat er auch so seine Stärken, aber deswegen ist das dieses Dreierkonstrukt ja auch so, sag ich mal, von den Fähigkeiten her ausgeglichen, ne? Aber letztendlich müssen die natürlich dann immer, haben die zwei immer die Arschkarte, wenn es um irgendwelche gefährlichen Sachen geht, ne? Aber es kommt immer die Art und Weise halt, wie er es vermittelt. Ne? Ich meine, wenn er dann halt so der Diktator ist, ist es natürlich nicht die feine englische Art. Ne? Er könnte ja auch sagen, er könnte ihn ja auch anders motivieren und könnte sagen, Mensch Bob, du kannst es doch jetzt mal machen, weil du toll bist oder irgendwas. Ne? Sondern er sagt
nur, kriegst ein Eis.
Das ist dein Job, das hast du zu tun. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Gell? Also das ist halt immer, wie man es halt auch sagt. Ne?
Aber Justus Jonas, ich kündige das hier mal an. Ich habe dich im Auge. Mal gucken, wie das in den nächsten Folgen von Das Geheimnis der Bücher noch so weitergeht mit uns und diesem Justus Jonas Diktatoren-Dasein. Ja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ich fand es auch beim zweiten Mal lesen also noch gut. Ich musste ja noch mal ran wegen der ganzen Notizen und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, also Da habe ich jetzt wirklich ein bisschen mich mehr angestrengt im Gespräch mit dir, aber eigentlich finde ich es immer noch ganz gut.
Ja, also ich finde, man mag sich, wie gesagt, über die Story an sich, ne, ob das jetzt vielleicht zu viel ist fürs Drei-Fragezeichen-Universum, gell, streiten hin oder her. Das Buch ist super, ne, also das ist einfach super geschrieben, es ist spannend und es ist mit Abstand, finde ich, auch nicht die schlechteste Drei-Fragezeichen-Folge.
Nein.
Da gibt's tatsächlich.
Was hast du denn da noch so? Ich hätte da nämlich noch so ein paar, die ich auf jeden Fall schlechter bewerten
würde. Also eine, das ist für mich die absolut schlimmste, schlechteste Folge, ist Im Bann des Drachen.
Oh, habe ich letzten Sommer gehört, weil ich dachte, vielleicht habe ich mir das damals nur so gedacht. Die ist so schlecht.
Oh, die ist wirklich also unterirdisch.
Und vor allen Dingen, wenn wir denken, also da reden wir über Triaden, quasi die chinesische Mafia. Und nachher ist alles irgendwie tutti und in Ordnung. So.
Also, nein. Nee, also die Folge, die, nee, also das ist für mich absolut ganz die schlechteste.
Ja, was ich noch schlimm, was finde ich denn noch schlimm?
Weil ich kann jetzt gar nicht mehr so richtig was schlimm finden, ehrlich gesagt.
Ja, was ich noch nicht mag, warte, ich hatte mir doch extra noch so Notizen mit, Geheimakte UFO finde ich auch ganz komisch mit diesen Men in Black.
Ja, ja, es ist schwierig, die finde ich aber so, die hat halt andere Stellen, die sie wieder super machen.
Und von den ganz Alten hasse ich ja den Superwahl.
Geil,
obwohl
müssen,
das ja noch eine Klassikerfolge ist.
Wir müssen doch
ist.
Den Kurt einladen, Katrin, jetzt wo wir uns kennengelernt
ja, ich weiß,
haben.
Der hat nämlich gesagt, er findet die gut.
Das ist einer seiner Lieblingsfolgen, glaube ich, ja.
Oh, vielleicht das muss er mir mal erklären.
Vielleicht können wir das
mit
doch
Fluffy.
Mal.
Mit Fluffy. Also wirklich.
Fluffy kennt man doch eher von Harry Potter.
Stimmt. Naja, gut ist da halt nur, wo sie diese Rettungsaktion für den Wal machen. Das finde ich ganz gut,
das ist
wenn
so
sie ihn dann halt so mit der.
Finde ich.
Ja, genau. Ja. Das fand ich noch ganz gut. Ja. Aber ansonsten, also schon der Titel. Aber gut. Also es gibt komischere, blödere Folgen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt nicht mit, dass man die jetzt so zerreißt und sagt, das ist halt einfach, dass die so gar nicht geht. Ne, weil ich finde. Klar, das ist das Thema, das spricht dann nicht jeden an, ne? Aber ansonsten ist die handwerklich und auch von der Story her und von der Rundigkeit her oder von der, nee, sagt man nicht so, aber von.
Ach, schön, von der Rundigkeit finde ich super.
Also ist das die Geschichte einfach rund und macht einfach in dem Moment Sinn in allem, wie sie konstruiert ist, so.
Ja, und guck mal, es wird wenig geschrien. Also es ist eigentlich eine gute Einschlaffolge.
Naja,
und man ist ja
im Hörspiel schon, nein! Oder Peter, rettet uns!
Ja, gut, okay, aber da bist du noch ein bisschen wach und dann sind sie da halt in der Wüste und du denkst, ach, du liegst hier schön in deinem Bett und so und hier ist alles irgendwie kühl und angenehm und trocken und so, aber. Ja. Und das Wasser steht auf dem Nachttisch. So, also kein Problem. Ich finde, zum Einschlafen ist die doch super, weil da ist jetzt auch von den Sound Geschichten, das hält sich jetzt also so, das könnte jetzt lauter sein dafür, dass da Raketen in die Luft ins All geschossen werden und so.
Das stimmt, ich finde es ja immer spannend, das kann ich ja immer gar nicht so nachvollziehen. Für mich ist immer gar nicht wichtig, ob das eine einschlafrelevante Folge ist, weil ich die nie beim Einschlafen oder vorm Schlafengehen höre. Also ich höre drei Fragezeichen wirklich immer nur, wenn ich wirklich wach bin. Ne? Obwohl ich gestehen muss, als ich das erste Mal den Todesflug versucht habe zu hören, das war während des Mittagsschlafs, da bin ich natürlich eingeschlafen, aber das war auch eine ganz große Ausnahme. Aber sonst
Jetzt guck mal, die Jenny ist irgendwie das 1% oder das weiß ich nicht, wie viel wenig von denen. Alle anderen schlafen immer schon, die kommen gar nicht bis in diese unterirdischen Tunnel. Die sitzen alle noch beim kaputten Auto.
Ja, das stimmt. Nee, weil das finde ich halt auch so schade. Also wenn es natürlich Folgen sind, die ich schon in- und auswendig kenne und jetzt sagen würde, okay, das kann man sich beim Einschlafen oder vorm Einschlafen reinmachen, weil es halt nicht schlimm ist. Aber so, wenn es eine Folge ist, die ich noch nicht so kenne, dann verpasst man ja alles. Dann musst du die 30.000 Mal hören, bis man da mal durch ist, ne?
Das ist ja das Schöne. So funktioniert das ja hervorragend bei mir. Also wir sind uns insofern einig, ja, das ist natürlich alles Quatsch, aber es ist auch mutig und es ist in sich geschlossen und rund.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und es ist halt Bob, also ich finde es auch mal ganz gut, so, was macht eigentlich Bob? Und wie nützlich war Bob?
Ja.
Also da kann man sagen, okay.
Ja, ja, ich habe mich ja schon geoutet, ne? Ich bin ja Bobsessed, also ich finde Bob-Folgen immer gut. Mehr davon, ja. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt immer ins All schicken, aber deswegen, also ich finde
immer auf den Mond schießen.
Auf den Mond schießen. Ja, vielleicht ist die nächste Folge auf dem Mond oder auf dem Mars, nein. Aber das finde ich halt auch immer schön, wenn der so mal ein bisschen in den Mittelpunkt rückt und man noch mal ein bisschen mehr erfährt, was er so für ein Mensch eigentlich ist und was er auch so mit sich so für Sachen ausmacht. Aber das macht ja auch wieder jeder Autor anders, ne, der ihn da irgendwie auch so mal mit sich selbst oder sich selbst überlässt. No.
Ja, prima. Und jetzt scheinen wir ja am Ende schon fast angelangt zu sein, unserer Episodenfolge von Das Geheimnis der Bücher. Aber wie immer haben wir ja noch für euch so ein kleines Schmankerl hinten raus. Jetzt werdet ihr euch fragen, na, haben sie jetzt Ben Nevis noch fürs Interview gekriegt? Nicht ganz, aber wir haben wen anders, dem wir jetzt noch ein paar Fragen stellen können. Jenny, bitte.
Genau, und das ist ja überhaupt, erstmal muss man ja einleiten, erstmal ein riesen Dankeschön an Christian Rodenwald, der ja in der Fanszene sehr, sehr wohl bekannt ist, weil er ja die Welt der drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele geschrieben hat und sehr, sehr informative, super Informationssammelbände über das ganze Drei-Fragezeichen-Universum.
Und der genau, viele Informationen, die wir hier verwenden, haben wir genau auch da mal nachgelesen. Also wenn ihr noch so Details braucht, denn er hat halt ein Kompendium geschrieben, also sprich ein Nachschlagewerk, weil es einfach noch nichts gab. Also es gibt natürlich diverse Internetseiten und so, aber er hat das mal in Buchform gebracht. Und er ist halt auch Kassettenkind, ist in den 80er Jahren geboren und studierter Historiker. Deshalb weiß er halt auch, wie man an sowas Recherchemäßiges rangeht.
Ganz genau. Und der Christian hat uns sehr, sehr unterstützt, auch gerade für unsere letzte Folge. Also dann nochmal ein riesen Dankeschön an dich, Christian, dass du uns da den Kontakt auch zu der Kari hergestellt hast und dass das alles so super geklappt hat. Und wir natürlich den Joker auch gezogen haben, zu sagen, wenn sich einer mit Ben Nevis so ein bisschen auskennt, dann doch wohl du. Und deswegen haben wir dich gebeten, uns da mal ein paar Fragen zu beantworten, auch speziell auch zum Todesflug natürlich.
Und die Fragen kommen jetzt.
Weißt du, wer Ben Nevis ist? Beziehungsweise, was weißt du über sie oder ihn?
Ja, wer ist Ben Nevis? Das möchten viele wissen, auch von mir, aber ich kann das hier leider nicht sagen. Ich denke, die Fakten kennt ihr. Es gibt einen Berg und einen Whisky in Schottland, die beide Ben Nevis heißen. Ja, und nach dem Berg hat er sich benannt. Und ich sage schon er, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Mann ist. Die Frage, wer hinter dem Pseudonym Ben Nevis oder Ben Nevis steht, hat mich mal eine Zeit lang ziemlich beschäftigt. Ich hatte mich mal in die Theorie verbissen, dass der Journalist Frederik Jötten Ben Nevis sein könnte, weil der einen Zeitartikel verfasst hat, in dem er Gail Linz, die Frau von William Arden, besucht hatte. Und auf meiner Suche nach der Serienbibel hatte ich dann die Theorie entwickelt, dass er Ben Nevis sein könnte. Das hat dann sogar dazu geführt, dass der Journalist mich in Berlin besucht hat und mich in meiner Stammkneipe, dem Spandauer Bierbrunnen, interviewt hat und dann einen größeren Zeitungsartikel darüber geschrieben hat, dass ich dachte, er ist Ben Nevis und dass er sich vorgestellt hat, wenn er nachts schläft, breche ich in sein Haus ein und so weiter und so fort. Alles ganz lustig und skurril. Ja, ehrlich gesagt beschäftigt mich das überhaupt nicht, wer Ben Nevis ist, weil ich finde, das Geheimnis ist immer das Schönste. Und wenn das Geheimnis gelüftet ist, dann ist es weg und es ist doch immer schön, wenn es ein paar Geheimnisse auf der Welt gibt. Ganz besonders stolz darauf bin ich, dass Ben Nevis die Zitate im Hörbuch zu Die Welt der drei Fragezeichen selbst eingesprochen hat, mit Stimmenverzerrer allerdings. Das fand ich ganz toll, dass man da mal Ben Nevis hören konnte. Ja, und ich finde auch, von Ben Nevis gibt es wirklich ein paar ganz fantastische und tolle Fälle. Und ich hoffe, der schreibt noch lange für die Serie.
Warum hat Todesflug einen derart schlechten Ruf?
Ja, Todesflug hat einen schlechten Ruf, das stimmt. Aber warum Todesflug so einen schlechten Ruf hat, das kann man eigentlich nicht im Einzelnen beantworten, finde ich. Also man muss sehen, es gibt natürlich eine veröffentlichte Meinung und das ist so ein gewisser Selbstläufer, dass Todesflug die absolute Trash-Folge ist und dann verselbstständigt sich sowas. Ich finde natürlich, dass jemand ins All geschossen wird, ist schon ziemlich grenzwertig, so Moonraker-mäßig. Er kann ja noch froh sein, Bob, dass er da oben dem Beißer nicht begegnet. Ja, also das ist schon ziemlich abgefahren, die Story, und überdreht. Es hätte ja auch funktioniert, ohne dass das passiert, aber manchmal muss man halt eben auch mal überpacen und deswegen bin ich da ganz entspannt. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Also ich finde, es gibt Folgen, die sind deutlich langweiliger und langatmiger als Todesflug. Außerdem ist es doch gerade schön, wenn eine Folge polarisiert, oder?
Was macht die Folge für dich aus?
Das macht für mich auch die Folge aus. Das ist auch ganz interessant. Ich persönlich mag Todesflug aus einem anderen Grund nicht so sehr, weil ich Folgen nicht mag, die in der Wüste spielen. Und ich bin auch nicht so der Anhänger von diesen Wissenschaftsfolgen, also irgendein Gimmick geklaut wird. Das gleiche gilt auch zum Beispiel Pfad der Angst. Das geht für mich in die gleiche Richtung. Das ist alles nicht so, was mich anspricht. Aber wenn man mal das ins All geschossen werden von Bob wegnimmt, hat man eigentlich einen ganz normalen klassischen Fall, der einen vielleicht auch irgendwie an Master of Chess erinnert. Also dieses, man bleibt im Auto irgendwo stehen und muss dann da überleben.
Was meinst du? Kommt Dr. Gregory Gregstone wohl zurück?
Naja, kommt Gregory Gregstone nochmal zurück? Das weiß ich nicht. Das muss man immer schauen. Ich sehe dafür ehrlich gesagt überhaupt gar keine Veranlassung. Aber es kommt ja immer mal vor, dass Figuren mal erwähnt werden. Also zum Beispiel gab es ja auch bei Drehbuch der Täuschung auf einmal dann eine Referenz auf die flüsternde Mumie. Die hätte es ja zum Beispiel meines Erachtens auch gar nicht gebraucht. Aber das kommt immer mal vor. Oder jetzt hier bei dem weißen Leopard. Da war eine Referenz zum Ameisenmensch, dass eine Figur von früher mal wieder auftritt. Das kann immer mal vorkommen, dass es wirklich handlungstragend wird und dass die Handlung nochmal fortgesponnen wird, das glaube ich nicht. Ich halte das auch für nicht so wichtig und das muss nicht sein. Aber wenn es passiert, das ist interessant und rundet das ja im Universum ab. Ja, ihr beiden, ich hoffe, meine Antworten haben euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr mit eurem Podcast weitermacht und Erfolg habt, weil der Rund, der schöne Buchbild, von den vielen drei Fragezeichen Hörspiel-Podcasts ab. Und da ist es schön, wenn ihr euch beiden mal den Büchern widmet. Also macht's gut und weiter so. Tschüss, euer Christian.
Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian, für deine Antworten. Das hat uns doch schon nochmal ordentlich nach vorne gebracht. Und dann können wir ja mit dem Bedanken auch gleich weitermachen. Vielen Dank, Jenny, wieder für diese tolle Episode.
Oh, es war wunderbar. Der Todesflug, den wollte ich aber auch schon immer mal besprechen. Also damit hast du mir eine große Freude gemacht, dass wir die uns vorgenommen haben. Und ja, einfach schön, das mal durchzuexerzieren. Toll.
Und wir finden immer noch was Positives. Also das ist, finde ich,
das ist auch wichtig, also, finde ich. Ne? Also man kann ja, gut, ich weiß nicht, was man jetzt über im Band des Drachen sagen würden, wenn wir das mal lesen. Ob wir da auch irgendwas Positives herausfinden könnten, außer dass vielleicht auch das vielleicht gut geschrieben ist oder ne, vielleicht auch spannend geschrieben ist. Man weiß es nicht.
Kenny, also da finde ich es ja gut, dass es da auch noch weibliche, einen weiblichen Bösewicht gibt. Das gibt's ja auch nicht. Also hier kommt zum Beispiel überhaupt keine Frau vor, außer dass Tante Mathilda diesen Rock'n'Roll-Wettbewerb gewonnen hat. Und das, da wird sie auch nur namentlich stimmt, genannt. Also das sind Frauen mal extrem unterrepräsentiert. Und Monika wird kurz erwähnt.
Das stimmt. Aber dann, ja, das stimmt. Krass. Wahnsinn. Ja, es sind überhaupt auch nur 8 Personen, die da überhaupt mitmachen.
Es ist eher ein Kammerspiel, das stimmt.
Ja, absolut. Ne? Da war ich ja erst mal, als ich dann so die Sprecherliste so durchgegangen bin, dachte ich, huch, das ist ja kurz. Ne? Hast du ja wirklich
wieso,
nur 8.
Wie kommst du auf 7 oder 8?
Nee, 8.
Ich komme nur auf 6.
Na, der Nachrichtensprecher.
Ach so.
Und der ist auch ein Mann.
Da hätten sie ja wenigstens noch eine Frau nehmen können.
Ja, das stimmt. Also Nachrichtensprecher stimmt, und Erzähler und dann noch die 6 Protagonisten.
Aber handelnde Figuren, also ich glaube, selten hatten wir so wenig handelnde Figuren in einem 3-Fragezeichen-Abenteuer. Auch da kann ja mal die Schwarmintelligenz mal überlegen, ob es noch einen Fall mit weniger Figuren gab. Aber mit handelnden Figuren, also 3, ne?
Ja, genau.
Die 3 und die anderen 3.
Ja, das ist schon krass, ja. Wenn man jetzt mal guckt, kann man die auf die 3, das ist jetzt auch spannend, kann man die 3 auf die 3 projizieren? Den intelligenten Gregstone?
Ja.
Den, naja, wer ist jetzt der?
Doch, ja, klar, Justus ist Gregstone und Bob ist Ramirez
und Peter Butch ist Peter. Butch, gell? Ja, okay.
Der
ja,
haut doch drauf.
Genau, so, der einfach da der Problemlöser ist. Das stimmt eigentlich, das ist ja auch geil. Das habe ich ja überhaupt noch gar nicht so richtig bedacht. Cool.
Wer weiß, vielleicht ist es doch auch so eine Fantasiefolge, wie das ja bei manchen Folgen, wir hatten das doch auch mal irgendwie, war das nicht auch angedacht bei der silbernen Spinne, ob das nicht vielleicht auch irgendwie so eine Deliriumsfolge ist. Vielleicht ist auch Todesflug, vielleicht bist du da ganz doch, gut mit deinem Gedanken. Schlecht. Vielleicht ist denen das Hirn schon so weggeschmolzen, dass die da irgendwie im Schatten irgendwie unterm kaputten Auto liegen.
Genau,
und einfach halluzinieren die ganze Zeit.
Richtig, die sehen da 3 Kakteen und halten die für 3 Leute, Fata Morgana, ne? Alles
und nachher meint Bob, Thema, er sei ins All geschossen worden.
Richtig.
Und dabei haben sie alle nur einen Sonnenstich.
Ja, geil. Ja, doch, das fände ich schon realistisch.
Aber über solche Schön. Sachen kann man ja auch mal philosophieren.
Finde so. Ich klasse, finde ich super. Und ich bin halt wirklich gespannt, wäre mal echt cool, vielleicht greift irgendwer einer den Crackstone nochmal auf. Das sind ja auch so Sachen, ne? Wie bei Später Rache war halt natürlich schade, dass das keiner war, der schon mal irgendwie was mit den drei Fragezeichen hatte.
Ja, das ne? fand ich auch komisch.
Das war echt schade, weil es gibt ja so viele, die echt Grund hätten, sich an denen zu rächen, ne? Gut, und ich meine, gut, Crackstone hat jetzt nicht so einen Grund, sich an denen jetzt mal richtig zu rächen, aber
doch, die Mission ist gescheitert, ja, also stimmt. Ich finde, der
ja, hätte doch, der so könnte eben, ja, der könnte halt nochmal kommen und nochmal jemanden entführen oder so. Aber es wäre ja wieder dann so Copy-Paste, aber da kann man ja noch was anderes sich ausdenken.
Ach Gott.
Da gibt's ja noch.
Aber der hat wenigstens eine Persönlichkeit, während, ich weiß nicht, so andere Bösewichte sind manchmal nicht so gut greifbar, finde ich. Aber den ja, fand ich von Anfang an, der war sehr handfest in seiner Verrücktheit und ich fand den halt auch stimmig super besetzt im Hörspiel.
Das stimmt.
Und auch die konnte ich alle gut auseinanderhalten.
Ja,
ich hatte jetzt keine Probleme, dass ich irgendwie auch Ramirez, gut, wir haben ja wieder einen jungen Mexikaner, aber gut, geschenkt. Aber der hatte ja auch seine Geschichte. Der musste ja irgendwie so ein Schicksal haben, ja, damit er so gefesselt an den Doktor war.
Genau, das passt ja dann wieder. Aber es ist krass, das stimmt, wenn man jetzt den Crackstone mal mit dem Grey vergleicht. Und der Grey ist für mich ja auch absolut irre, ja, also einfach ein absolut irrer Typ. Aber der ist eben nicht so schon vielleicht auch ein bisschen schizophren, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß. Das ist ja, also der Crackstone ist ja wirklich, wie du es vorhin vorgelesen hast, aus dem Lehrbuch, ne? Wirklich eins zu eins da kopiert. Und der Grey ist ja nochmal auch eine andere Art von Bösewicht, weil er eben ja auch noch Mafia-Boss ist und so. Aber den kann ich nicht ganz so scharf.
Nee, und seine umreißen. Motive verstehe ich nicht ganz
genau,
so. Und diese Spielchen, die er mit Justus treibt und so, das ist für mich so zu weit weg. Aber ich finde jetzt hier bei dem Doktor ist es sehr, der will einfach seine Mission ins Weltall, der will seinen Satelliten wieder heile kriegen. Wen er da in das Ding setzt, ist ihm völlig egal.
Genau.
Da geht er halt auch über Leichen.
Ja.
Und also der ist handfest.
Ja, das stimmt.
Dem kann ich was anfangen.
Ist auch spannend, ne? Und das macht die Folge dann auch wieder gut, ne? Also jeder als Bösewicht halt auch wieder irgendwie sehr interessant, ne? Ja.
Von daher können wir euch doch jetzt noch auf den Weg geben, ruhig auch als Mission. Hört sie euch doch nochmal an, vielleicht auch, wenn ihr sie lange oder vielleicht auch noch nie gehört habt, weil ihr immer gedacht oder gehört habt, das ist alles Mist. Aber auch solche Folgen verdienen es mal, gehört zu werden.
Richtig, und wenn ihr ganz, ganz lustig seid, dann lest das Buch, weil das ist echt, das auch nochmal selbst zu erlesen und sich mal von diesem Lesefluss auch mal packen zu lassen. Also da auch, lest mehr Bücher. Nee, macht das mal, das ist wirklich super.
Ja, also das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Jenny. Vielen Dank an dich. Und ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Google, bei Apple. Aber ihr könnt uns auch bei YouTube zum Beispiel verfolgen und euch die alten Folgen von uns anhören. Es gibt ja jetzt schon ein paar. Und wir sind auch auf Facebook und auf Insta.
Genau, und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann schreibt uns unter dgdb@freenet.de. Da würden wir uns riesig freuen und ja, lasst uns Kommentare da, lasst uns Liebe da und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Genau, und sagt, woher ihr kommt, ne? Hallo Mazedonien zum Beispiel.
Ja, genau.
Genau, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Die nächste Folge kommt am 1. Oktober. Und bis dahin, wir lesen auch den nächsten Fall.